there was something missing.
John?
Yes, Mary?
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Dummköpfe, Dummköpfe. Manchmal frage ich mich, ob sich die Rettungsversuche überhaupt lohnen. Lohnt es sich, die Menschheit zu retten? So wie ich die Sache sehe, ist die Intelligenz bereits ausgerottet. Und es leben nur noch die Idioten.
Und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge von Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und ich habe mir für heute wieder die Schlogger eingeladen. Hi Schlogger.
Juhu, endlich mal wieder. Schön, dass ich hier sein kann.
Ich habe euer neues Format gehört. Du hast ja mit dem guten alten Stu ein neues Format gemacht, was meinem Format sehr ähnlich kommt. Deswegen rede ich mir einfach ein, dass ich eigentlich die Geburtsstunde dessen bin. Aber erzähl doch mal den Zuhörern, was macht ihr beiden da eigentlich ganz genau?
Ja, also du sprichst ja über das Format Schocker mit Schlogger. Da,
ganz genau.
Genau, mit Stu zusammen. Ich bin kein so großer Horrorfilm-Fan. Also ich habe mich immer so drum rumgeschlichen, weil ich einfach keinen Bock auf Angst haben habe oder mich zu ekeln. Und habe deswegen ganz viele Klassiker einfach noch nicht gesehen. Und da kam Stu bzw. wir beide auf die Idee, dass man da doch so eine Art, wie bei deinem Projekt, so eine Art Movie Virgins machen könnte, indem ich dann erstmal in meinem Leben diese Filme sehe und Stu mich dann dazu befragt. Und die Leute, die unseren Podcast kennen, die hören auch im Outro dann deinen Namen nämlich, weil wir ja sagen, hier diese Idee, unser Podcast basiert nämlich auf Movie Virgins von dir. Kühne, dachte ich. Hab dann im Auto gelernt, du hast gar nicht Kühne. Du hast ja Kühne Mann. Finde ich ein bisschen witzig.
Und ich musste meinen Vor- und Nachnamen in der Grundschule ablegen, weil es gab drei Christians in der Grundschule. Und da war dann klar, dass keiner seinen Namen behalten darf. Und dann ist Kühne entstanden, weil es kürzer ist. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nein, alles cool. Ich kenne das ja mit einem Spitznamen. Ich habe ja auch 500 Namen, da weiß keiner mehr, was ist jetzt eigentlich Sache. Hier werde ich auch einfach Schlogger genannt, der Einfachheit halber. Und es ist ja so, du hattest mich gefragt, hier wollen wir nicht mal wieder was zusammen machen. Wir hatten ja damals Rocky besprochen, ich hatte den noch nie gesehen.
Genau.
Bei deinem Projekt Movie Virgins ist ja, wie gesagt, das gleiche wie bei Schlogger mit Schlogger. Wir haben es ja von dir, nur eben mit allen Filmen. Und dann hattest du eben mich gefragt, hier hast du nicht Lust, Dawn of the Dead zu besprechen? Und ich habe dann natürlich ja gesagt, weil ich habe immer Lust, mit dir zu sprechen und generell auch Podcasts über Filme zu machen und überhaupt Filme neu zu sehen. Deswegen gibt's ja auch Schocker mit Schlogger überhaupt. Und als ich den Film dann vor 2 Tagen angeguckt hatte, dachte ich so, ich hatte so ein flaues Gefühl im Magen und meinte so, irgendwie ist es komisch. Ich kann doch nicht ohne Stu einen Horrorfilm besprechen. Und deswegen... Es ist irgendwie wie ein Fluch. Ist Stu jetzt heute auch dabei? Ne? Stu, bist du heute auch dabei?
Hallo, mein Name ist Stu und eigentlich hätte ich heute Abend frei gehabt.
Genau, es wird heute eine Folge mit 2 Gästen. Als du mit der Idee kamst, ob wir nicht Stu mit dazu holen wollen, ich liebe meinen Kuschelbären, ich podcaste gerne mit ihm und ich dachte mir, das wird auf jeden Fall spaßig und so eine Art, so ein bisschen als Crossover ist doch auch super. Und eigentlich interessiert mich auch die Meinung von Stu über Zombie.
Viel mehr als meine.
Deswegen konnte ich da auch gar nicht...
Ja.
Nein, deine ist sogar noch spannender, weil, und jetzt kann ich mal so ein bisschen interner besprechen, als mir die Idee kam, diesen Podcast zu machen, hatte ich so 4, 5, 6 Filme im Kopf, wo ich mir immer dachte, wie wäre es da wohl, wenn jemand diesen Film das erste Mal sieht? Und tatsächlich war Dawn of the Dead einer der Filme, die mir als erstes für dieses Format in den Kopf kam.
Ah.
Und ich habe nie einen gefunden, der diesen Film bis dato noch nicht gesehen hat.
Dann kam ich. Tada!
Und dann kamst du. Und ich glaube sogar, dass du das in der 2. Folge von Schocker mit Schlogger sogar gesagt hast, dass du diesen Film eben auch nicht kennst. Und da dachte ich, okay, dann muss ich dich abgreifen, muss dich abwerben, zumindest für eine Episode und sind wir hier.
Ja, das ist cool, weil das ist ja wirklich ein Klassiker und mein lieber Stu, solche Filme möchte ich auch bei Schocker mit Schlogger gucken und besprechen. Klassiker!
Ja, ich werde darauf jetzt nicht näher eingehen. Das ist eine interne, die wir dann besprechen, wenn die Mikrofone aus sind.
Ja, er kriegt immer so viel Ärger von mir ab, weil sich alle beschweren, dass er nicht die coolsten Filme aussucht. Es
ist
furchtbar.
Weißt du, was am allerschlimmsten ist, lieber Kühne? Ja, das ist das Gute bei dir bei wechselnden Gästen. Schlogger ist immer so drauf. Du nennst einen Film und dann kommt sofort so, nee, will ich nicht, der ist so brutal. Dann zeigst du dir einen Film, der nicht brutal ist. Da kommt die Frau, nee, mach mal was Brutaleres. Das ist so schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm.
Ich bin Fan eures Formats und ich kriege das mit. Ich kriege eure Zwistkämpfe dort häufiger mit.
Ja, deswegen sind wir jetzt hier, damit du von dir lernen kann, wie man einen Mittelfilm aussucht.
So nämlich.
Ein Mittelfilm, okay, Dawn of the Dead als Mittelfilm in Sachen Gewalt zu bezeichnen, halte ich schon für gewagt, wenn ich ehrlich bin.
Darüber wird später auf jeden Fall zu sprechen sein.
Ja.
Nee, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr beide da seid. Ich bin sehr auf deine Meinung gespannt, Schlogger. Und jetzt, wir haben ja so ein bisschen rumgeprutscht und fürs Du ist es ja heute auch eine kleine Erstsichtung gewesen. Du hast dir ja, glaube ich, den Ultimate Cut, also die längste Fassung von Dawn of the Dead angeguckt.
Ja.
Und somit können wir das dann irgendwie auch so vermarkten, dass du den das erste Mal gesehen hast.
Genau, und wir haben ja, also du kennst ihn ja sowieso schon, den Film, und ich habe den Argento-Cut gesehen. Ihr könnt ja gleich noch mal kurz erklären, welche Cuts es überhaupt gibt. Ich habe den gesehen, es ist anscheinend die europäische Fassung. Ich kenne auch nur den und habe auch dementsprechend keine Vergleichswerte.
Ja, die Fassungen. Die Fassungen. Es ist so. Der Film wurde ja gedreht von George Romero und er hat aber das Budget nicht zusammenbekommen, was er eben für dieses Projekt haben wollte. Und da ist dann der Regisseur Dario Argento mit eingesprungen, hat, glaube ich, nochmal 250.000 Euro in diesen Film investiert und hat zu Romero gesagt, okay, wenn ich euch dir das Geld gebe, bekomme ich die Rechte, diesen Film außerhalb von Amerika zu vermarkten. Und darüber wird nachher auch zu sprechen sein, die Romero-Fassung ist ja etwas, auch wenn der Titel es anders vermuten lässt, eben mit Zombie und die Thematik einer Zombie-Epidemie, ist die Romero-Fassung um einiges gesellschaftskritischer. Und Argento hat aber gesagt, nee, also die muss flotter sein, da muss mehr Splatter drin sein und hat schlussendlich viele geschnittene Szenen, die mit Brutalität, die mit den Zombies zu tun haben, mit reingeschnitten und manche Szenen, die den Film länger wirken lassen, rausgenommen. Und das sind die beiden offiziellen Fassungen. Dann gab es noch eine Fassung, die in Cannes gezeigt worden ist. Da kenne ich jetzt aber nicht so wirklich die Unterschiede. Und Stu hat mit dem Ultimate Cut so eine inoffizielle Fassung gesehen. Die wurde, glaube ich, von Krekel zusammengeschnitten, der einfach alle Szenen, die von diesem Film existieren, in eine Schnittfassung reingepresst hat. Also ich glaube, da geht der Film auch so um die 155 Minuten.
Ja.
Ist rein qualitativ eine absolute Katastrophe, bietet aber sämtliche Szenen, die eben im Cannes-Cut, in der Romero-Fassung und in der Argento-Fassung vorliegen, in einer Fassung zusammen. Und dann gibt es, glaube ich, noch unzählige geschnittene Fassungen, die teilweise eben auf 16 runtergekürzt worden sind, wo wirklich alles an Blut und an Angriffen, was mit Zombies zu tun hat, wo das fehlt. Aber über die ganzen inoffiziellen Fassungen beziehungsweise über die ganzen geschnittenen Fassungen, da bin ich auch nicht mehr im Bilde, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Aber wenn ich das so höre, hätte ich, glaube ich, lieber die gesellschaftskritischere Fassung gehört. Aber ich habe ja, wie gesagt, kenne jetzt ja nur die und da bin ich echt gespannt, über was wir da so sprechen, was auch die Unterschiede sein könnten. Von einer weiß ich's, aber die ist wirklich nur minimal.
Ja. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Fassung von Romero, also der Romero-Cut, in Deutschland überhaupt mittlerweile frei erhältlich ist. Es muss dazu gesagt werden, der Film war eigentlich, ich weiß gar nicht, ich glaube bis 2020 indiziert. Ui. Zumindest in den ungeschnittenen Fassungen. Und jetzt wurde eben die Argento-Fassung oder die europäische Fassung, die wurde jetzt neu geprüft, wurde ab 18 freigegeben. Und ich bin fairerweise gar nicht so ganz darüber im Klaren, ob die Romero-Fassung überhaupt schon frei zugänglich ist, beziehungsweise FSK geprüft worden ist.
Ja,
also die müsste man sich dann irgendwie aus dem Ausland besorgen oder so.
Nee, da kann ich ja sagen, ich habe gerade die Nachricht auf von 2019, dass Kochfilms, das ist glaube ich Plyon Pictures, wenn ich mich recht erinnere, alle drei Fassungen wohl vom Index geholt hat. Also hier steht Argento, Romero und Extended Cut. Und die sollen wohl alle auch jeweils eine FSK 18 bekommen haben.
Ich, ja, genau. Okay, gut. Dann Gut, dass wir dich dabei haben, Stu. Weißt du, genau für sowas brauche ich dich.
Ja. Ja, sehr praktisch. Der kann was, der Mann. Außer vielleicht Mittelfilme aussuchen. Okay, ich höre jetzt auf.
Vielleicht bevor wir in den Film so ein bisschen reingehen, würde ich einmal kurz eine sehr kurze Inhaltsangabe vorlesen.
Mhm. Kurze Frage. Und an die also, das ist jetzt ein Insider, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn du in dieser Inhaltsangabe den Begriff Helikoptertypi verwendest für Konstantin Akademik.
Ich wollte gerade darauf hinaus an alle die unseren Zombie-Cast gehört haben. Ich werde nicht den Helikoptertypi erleben.
Wir wollen den Helikoptertypi. Liebe Grüße an Ding Dong.
Helikoptertyp ist Grüße der Pilot.
Ja, ja, also wir hatten mal einen Podcast gemacht, generell über Zombie-Filme, über alles, was damit zusammenhängt. Und da hat einer eine Inhaltsangabe von Dawn of the Dead gemacht, die ging 3 Minuten und ich glaube, da war nichts von richtig. Und was eben im Kopf geblieben ist, war, dass es dort einen Helikoptertypi gibt, der mit dem Helikopter irgendwelche Typi-Sachen
macht. Ja, und den erinnere ich mich auch. Der Helikoptertypi. Okay, cool.
Und darum geht's.
Ja.
Auf der Welt ist eine Seuche ausgebrochen. Die Körper soebener Verstorbener kehren sofort als Zombies ins Leben zurück, um anschließend sich dem Drang nach Menschenfleisch hinzugeben. Chaos und Plünderung sind die Folge. 4 Überlebende flüchten mit einem Hubschrauber und verschanzen sich im Kaufhauskomplex, wo sie sich nun gegen die Armee von Untoten wehren müssen. Kurz, knapp, reicht. Ja. Schlogger, ich weiß ja bisher noch nicht, wie du den Film fandest, aber mich würde, bevor wir darüber reden, vorab interessieren, du bist dem Horror nicht ganz so zugeneigt. Also du bist offen, wenn du dir die neuen Filme anguckst, aber du hast ja noch gar nicht so viel Erfahrung. Wie stehst du generell zum Thema Zombies? Hast du da schon ein bisschen was gesehen oder ist das bis auf Erzählungen eher Neuland für dich?
Also ich habe ja auch schon Horrorfilme gesehen. Das ist nun einfach nicht mein Lieblingsgenre. Und ich habe auf jeden Fall, zählt 28 Days Later auch zu Zombiefilmen?
Diese Diskussion möchte ich an dieser Stelle nicht aufmachen.
Okay, also jein. Vielleicht.
Ich sage ja, aber andere sagen, dass 28 Days Later sind ja keine Zombies, sondern Infizierte. Und deswegen ist es kein Zombiefilm. Ich sag ja, zählt als Zombie-Film, so.
Okay, also ich kannte 28 Days Later, wo es um Infizierte geht, die dann andere auch infizieren. Ich kannte World War Z mit Brad Pitt, wo die Zombies ja, glaube ich, ziemlich schnell sind. Und das ist ja auch immer so eine Diskussion, ja, genau. Macht man lieber schnelle oder langsame Zombies. Und ich glaube, ich habe bestimmt auch einen anderen Zombie-Film gesehen. Ah, Warm Bodies kannte ich noch, das ist ja eher eine Komödie, so ein Liebesfilm, Jugend, Young Adult-Ding. Den fand ich ganz nett tatsächlich. Und ich kenne bestimmt noch mehr, wo es dann um auch Infizierte gibt, die andere infizieren wollen. Welchen kenne ich noch? Walking Dead? Shaun of the Dead kenne ich natürlich auch. Stimmt, ja, den habe ich auch gesehen. Das ist wahrscheinlich dann der zombiigste Zombie-Film von, also der zombiigste Klassik-Zombie-Film von meiner Auflistung jetzt. Und da ich dich gerade falsch verstanden habe, Walking Dead, habe ich die Comics gelesen, zumindest den ersten. Und habe auch, ich glaube, eine Staffel habe ich auch gesehen, aber eine mittendrin. Irgendwie die 4. oder 5. Ich weiß nicht, ich bin ausgestiegen, als diese Staffel war, wo Glenn was passiert. Da musste ich mir auch die Ohren zuhalten. Ich habe gehört, was in der Szene passiert. Und allein, wenn ich mir nur höre, was da passiert, könnte ich schon in Tränen ausbrechen. Aber das ist ja zumindest auch was mit Zombies. Und mit diese komische Message, eigentlich sind die Menschen die Bösen und nicht die Zombies, die ja anscheinend öfter in Zombie-Filmen vorkommt. Aber hier, ich wusste tatsächlich, ich kannte schon was aus Dawn of the Dead. Ich wusste aber bis zur Sichtung nicht, dass das aus dem Film ist. Und zwar auch das Zitat, was ich am Anfang vorgelesen habe und auch ein Zitat, was im Film genannt wird, dieses hier, kennt ihr, mein Großvater war...
Mein Vater war Priester in Trinidad.
Genau, und wenn die...
Er pflegte zu sagen, richtig. Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, dann wandeln die Toten auf der Erde. Darf ich raten?
Ja, rate.
Du bist Ärztefan?
Genau, Ärztefan. Und auch die 2 Zitate sind ja auf dem Album Geräusch. Und ist genau. Von dem Bela B-Lied Anti-Zombie. Und ich bin, wie die meisten wahrscheinlich, eigentlich eher Farin-Urlaub-Fan, aber das Lied von Bela B., das liebe ich, das finde ich großartig, habe ich sehr oft gehört und kannte daher die Zitate, habe es aber erst rückblickend gecheckt, dass das aus dem Film sind, weil wir den Film auf Englisch geguckt haben. Und wenn wir den auf Deutsch geguckt hätten, dann wäre ich so, was, das ist aus diesem Film, es ergibt so viel Sinn alles. Und deswegen musste ich das Zitat jetzt vorlesen, weil da kommt bei mir ganz viel zusammen dann.
Stu, wie stehst du denn zum Zombie-Film an sich?
Ja, es gibt gute, es gibt schlechte. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass der Zombie-Film mein favorisiertes Subgenre des Horrorfilms ist, aber ich kann auch nicht behaupten, dass ich das alles uninteressant finde. Und es ist natürlich auch filmhistorisch betrachtet ein interessantes Subgenre und George Romero hat natürlich definitiv seine Spuren hinterlassen. Nichtsdestotrotz, ja, die heutige Sichtung war interessant.
Okay, okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Wobei, mir sind jetzt auch so ein, zwei Sachen aufgefallen, die mir vorher nicht so aufgefallen sind, gebe ich zu. Aber ich denke mir in einer Tour, ein großes Problem des Zombie-Genres ist es, dass eigentlich mit Dawn of the Dead das Genre bereits den Höhepunkt erreicht hat, ähnlich wie mit Exorzismusfilm Der Exorzist oder sowas. Weil ich finde, es ist hier wird alles definiert, aber hier wird es auch fast zur Perfektion, ich sage extra fast, gezeigt. Und dass fast, oder dass vieles, was danach kam, Ausnahmen bestätigen die Regel, fast schon obsolet ist und eigentlich nur eine Wiederholung dessen, was wir in Dawn of the Dead sehen.
Wobei,
würde ich mir da in irgendeiner Art und Weise zustimmen?
Würde ich unterschreiben, ich würde aber noch hinzuschreiben, im Kontext seiner Zeit das Optimum rausgeholt. Weil, um es mal so klar zu sagen, ich glaube, dass der weiße Hai auch in 30 Jahren, mal abgesehen vielleicht von den Hai-Puppen-Effekten, immer noch super funktioniert. Ich glaube tatsächlich, bei Dawn of the Dead könnte es ein bisschen anders aussehen. Das ist mir heute zumindest aufgefallen.
Ja, okay, Schlager, was denkst du?
Ja, und halt die Frage, du meinst doch, wenn du einen Film über langsame Zombies machst, weil es macht ja schon einen großen Unterschied, wie gefährlich diese Zombies dann eigentlich sind, ob sie jetzt schneller sind oder nicht, oder ob sie allein durch Masse dann gewinnen können. Aber wenn man sich dann Dawn of the Dead anguckt, dann sieht man schon, wo ganz viel auch herkommt, ganz eindeutig. Deswegen würde ich die Frage, glaube ich, auch mit Ja beantworten. Das war eine Ja-Nein-Frage, oder?
Ja, das war. Ja. Wie du mir zuhörst, das ist ja schön.
Ja.
Willkommen in meiner Welt.
Was eben generell bei Dawn of the Dead ja ein sehr, sehr spannendes Thema ist, den klassischen Zombie, so wie wir ihn kennen, hat ja auch George Romero 10 Jahre vorher in Night of the Living Dead so ein bisschen für sich definiert, wie er sein soll. Und hat ja schlussendlich das dann weitergeführt, 10 Jahre später eben dann mit Dawn of the Dead, hat ja noch ein paar Aspekte hinzugefügt. Und das sind ja auch wirklich die Zombies, wie sie so wirklich bis in die, ich sag mal, Anfang der 2000er, da hat sich ja nicht mehr viel an der Lore oder Ähnliches geändert. Das heißt, die Figur des klassischen Zombies oder des Filmzombies wurde zweimal im Endeffekt von Romero erfunden beziehungsweise einmal weiterentwickelt. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden Punkt.
Da sind 10 Jahre zwischen den zwei Filmen. Und wann kam der dritte dann?
85, glaube ich.
Also so 6,
so um den Dreh.
6, 7 Jahre dazwischen dann?
Genau.
Wann ist Dawn of the Dead? 79?
78.
Es sind 7 Jahre.
Okay, aber das war ja auch krass. Genau. Ich wusste ja auch gar nicht, dass das ein Mittelfilm ist. Also ich habe dann bei der Sichtung mich auch gefragt, hätte ich eigentlich den davor sehen müssen? Weil der Dawn of the Dead fängt ja mittendrin an. Wir sind ja dann bei einer News oder bei einer Talkshow, wo dann schon drüber diskutiert wird, wie gehen wir jetzt mit der Seuche um, die aktuell schon stattfindet, was ich total cool fand, dass man direkt reingeschmissen wird. Aber wenn man jetzt den davor gesehen hat, geht dieser coole Effekt vielleicht ein bisschen weg, weil da schon etabliert wurde, wie die Zombies dann, okay. Aber da dachte ich eigentlich, ich hätte den davor auch sehen müssen, um jetzt richtig über Dawn of the Dead zu sprechen. Aber jetzt erfahre ich zum ersten Mal, dass da 10 Jahre dazwischen sind. Okay, krass.
Also es gibt ja eben den Night of the Living Dead, den ich ja witzigerweise auch schon hier mit dem Kollegen Schuck in den Movie Virgins hatte. Das ist tatsächlich auch noch ein Schwarz-Weiß-Film. Es spielt sich alles in einem Haus ab und ist alles noch mal ein bisschen behäbiger gehalten. Du bekommst zwar die Figur eines Zombies präsentiert, du weißt, wie ein Zombie funktioniert, du weißt, was er möchte, beziehungsweise wie man ihn vernichten kann. Aber am Ende des Tages hat das nichts damit zu tun. Das heißt, wenn alleine dadurch, dass du schon mal im Vorfeld einen Zombie-Film gesehen hast, weißt du genauso viel, wie dir der erste Film gegeben hätte.
Ja, aber für die Welt dann.
Also es gibt kein
also es ist nicht wichtig für. Das spielt nicht unbedingt in derselben Welt, nein. Oder? Okay, ja.
Ich glaube. Hast du Hilfe mal? Ich würde sagen, es spielt zwar in derselben Welt, aber hat nicht ganz so viel miteinander zu tun. Man könnte sich vorstellen, dass Night of the Living Dead zur gleichen Zeit spielt, einfach woanders.
Ja, ja, genau. So habe ich es auch immer verstanden. Also es ist ganz klar die gleiche Welt, aber es ist nicht so, dass wir dann durchgängig irgendwie eine Figur haben, die wir jetzt drei Filme lang begleiten. Es ist einfach, im ersten Teil hast du diese Figuren, im zweiten hast du diese Figuren und im dritten Teil diese Figuren und jeder Teil steht halt so für die jeweilige Phase. Also der erste Teil, Night of the Living Dead, ist ganz klar der Anfang und wie es halt ausbricht. Dawn ist so, da ist der Höhepunkt erreicht und bei Day of the Dead ist es ja schon so, dass da quasi schon vielleicht wieder so ein Wechsel anliegt, sag ich mal.
Mhm, genau.
Okay, dann ist es doch nicht so notwendig, wie ich dachte. Okay.
Schlogger, wie hat dir der Film gefallen?
Okay, mitten rein. Ich fand den gut.
Mitten rein.
Ich fand den gut. Ich fand es sehr spannend, eben die Ursprünge zu sehen. Ich liebe es ja die Klassiker zu gucken oder eben grundlegende Filme. Deswegen mag ich ja unser Projekt auch so gerne, Stu. Und hier, ich fand schön, wie viel Zeit der sich erstmal nimmt. Also ich wusste, dass der im Kaufhaus spielt, das wurde mir vorher gesagt. Und bis sie dann im Kaufhaus sind, vergeht aber schon ein bisschen Zeit. Also die fliegen ja dann mit dem Hubschrauber weg. Beziehungsweise vorher gibt es erst noch diese Sequenz in einem Wohnhaus. Dann dazwischen sind sie noch auf dem Land irgendwo und dann ja erst im Einkaufszentrum. Und in diesem Wohnhaus, da war ich schon überrascht von der Stimmung, die da herrscht. Also, dass da so wild rumgeschossen wird, gefühlt. Gleichzeitig macht man sich aber auch total viele Gedanken, ob man jetzt einfach schießen darf. Und da war viel mehr Thematik und viel mehr Probleme, dass du auch diese Haufen Zombies findest im Keller und die Frage, okay, kann ich die jetzt einfach erschießen? Wir sehen, dass einer unserer Protagonisten, also nicht der Helikopter-Typi, sondern der weiße Pistolentypi, der weiße Pistolentypi oder der schwarze Pistolentypi, die fangen ja auch an zu weinen, weil sie es so schlimm finden, die Leute einfach zu erschießen. Und dann kommen wir später ins Kaufhaus und dann ist es irgendwie kein großes Thema mehr, sondern es geht eher darum, ist es jetzt ihr Unterschlupf und können die sich jetzt hier was aufbauen? Wir finden ja auch raus, dass die Frau, die zwei Pistolentypis und den Helikoptertypi begleitet, dann ja auch schwanger ist. Also denkt man jetzt auch irgendwie langfristig. Und wo wollte ich eigentlich hin mit meinem? Mach deine Inhaltsangabe wieder ein bisschen.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo du gerade hin willst, aber mach mal weiter. Hin?
Wie fand ich denn den Film, war eigentlich die Frage. Ich habe gut gesagt und dann habe ich da wie so ein Zombie, sind ganz viele Zombie-Gedanken zu dem einen Gedanken dazugelaufen und haben ihn langsam zu einer großen Menge verdickt. Also ich fand, der hatte ganz interessante Schauplätze. Man hat eben gesehen, wenn man weiß, dass es der Ursprung ist von eben den Zombies, fand ich das total cool zu sehen. Eben, da kommt das her. Und da kommt das her. Und ich fand auch die Figuren ganz cool. Ich habe auch durchaus Kritik an diesem Film. Aber um die Frage ganz kurz zu beantworten, wie ich es von Anfang an vorhatte, ich fand den gut.
Schön, schön. Aber du hast jetzt sehr vieles angesprochen, ja. Was ich auch ziemlich interessant an diesem Film finde und auch immer wieder. Dieser Settingwechsel, ich würde es schon fast irgendwie als antiklimaktischen Start des Films ansehen. Du wirst reingeschmissen, du bist in dieser Fernsehstation und du bist direkt drin, du bist direkt im Stress. Du weißt erstmal gar nicht, was los ist. Und ich muss sagen, ich habe den Film mittlerweile bestimmt 12, 13 Mal gesehen.
Hey.
Und insbesondere der Anfang, der kriegt mich immer wieder. Also ich finde das erstaunlich spannend. Alleine eben, ich weiß zwar, worauf es hinausläuft, aber so wie es inszeniert ist mit dieser treibenden Musik, aber eben auch dieser Stress, der dort in diesem Fernsehstudio stattfindet, der holt mich immer wieder ab und ich bin eigentlich von Anfang an direkt drin in dem Film.
Ja, da muss ich sagen, zwei Punkte. Erstmal, der Sound war ganz komisch abgemischt. Also da war Hintergrundmusik und Hintergrundgeräusche, Musik und Sprache war irgendwie auf einem Level und da musste ich mir erstmal total reinhören, um rausfiltern zu können, was da gesagt wird. Wir haben da ein bisschen am Sound rumgeschwellt. Es wurde minimal besser, aber es klang schon so, als wäre das im Originalfilm schon so gedacht auch. Und dann musste ich erstmal verstehen, was ist eigentlich das Grundproblem? Warum streiten sich, welche zwei Parteien haben wir hier eigentlich überhaupt? Also wir haben ja den einen Sprecher da und dann stehen alle in dieser Station um ihn rum und schreien von hinter der Kamera, sind irgendwie dagegen, was der da sagt. Und dann musste ich erstmal verstehen, wogegen sind die denn eigentlich? Und ich weiß auch gar nicht hundertprozentig, ob ich es richtig verstanden habe, aber geht es darum, der Sprecher sagt ja sowas wie, okay, die Seuche ist jetzt ausgebrochen und wir müssen handeln indem wir die eindämmen und sie erschießen und dass die drumherum aber alle sagen, ja, okay, aber sind es nicht noch unsere Liebsten und können wir die einfach so erschießen? Dass es eben um diese Diskussion geht, kann man jemanden, der noch aussieht wie der, den du vor ein paar Tagen noch geliebt hast, dann einfach so umbringen? Ist das dann das Problem in der Szene, beziehungsweise in der Welt dann auch?
Ich möchte es mal kurz beantworten. Ja.
Dankeschön.
Aber ist die, da bin ich mir gar nicht sicher, ist nicht die Diskussion, ob ich die Person töte und töten kann, nicht erst später im Film? Es geht doch, glaube ich, eher darum, und das haben wir während Corona schon gesehen, dass, glaube ich, die eine Seite oder die eine Partei gar nicht akzeptieren will, dass diese Krankheit oder dass diese Seuche überhaupt existiert oder so schlimm ist, wie sie von dem anderen dargestellt wird.
Ah, okay.
Also man muss halt sagen, dass da halt schon eine Diskussion von Anfang an gestartet ist und die wird halt immer weiter ausgeführt und man merkt ja auch, dass da drumherum, die werden ja glaube ich auch evakuiert, ne, und da kommen dann einfach ein paar Faktoren zusammen und am Ende, dass sie halt eben wirklich dann die Leute auch hinter der Kamera mit diesem Wissenschaftler halt wirklich dann auch reden und ihnen auch wirklich sagen, was soll die Scheiße, liegt halt ganz einfach daran, weil der ganz klar sagt, Leute, wir müssen das Hirn irreparabel beschädigen oder halt komplett vom Körper entfernen. Sonst geht's immer weiter. Und der erklärt ja dann auch so ein bisschen ist es auch der Erklärbär für uns Zuschauer, falls wir den ersten Teil nicht kennen. Der erklärt dann, okay, pass auf, die sind tot und wenn die uns angreifen oder beißen, dann werden wir auch tot und kehren dann auch wieder als also ich meine, der Begriff Zombie gefällt kein einziges Mal, aber als, ich glaube, Monster oder Kreatur.
Aber der fällt im Film, der Begriff Zombie. Nur nicht an der Stelle. Ja, okay. Der wird mal genannt. Weil es ist ja so ein Klischee, dass man immer in Zombie-Filmen, dass niemand das Wort Zombie sagt oder zumindest die Zombies so benennt. Und in dem Film wird aber irgendwann im Kaufhaus sagt einer das. Das ist mir auch aufgefallen.
Okay.
Ich könnte es jetzt gar nicht unterschreiben. Ich vertraue dir da voll und ganz. Aber ich glaube tatsächlich, Stu hat recht, dass in der deutschen Fassung der Begriff Zombie nicht fällt.
Ah, das kann sein. Ich habe ja nur die englische gesehen.
Ja. Aber was mich eben, ich hatte ihn jetzt, glaube ich, 2, 3, 4 Jahre nicht gesehen, was mich tatsächlich so ein bisschen auch entsetzt hat, ist tatsächlich diese Diskussion darum, um etwas Offensichtliches und dass es von den anderen als abgetan wird, als Spaß, als Quatsch oder nicht als nicht als wahr. Und das hatte mich tatsächlich so ein bisschen an diese ganzen Diskussionen um Corona erinnert. Also für mich ist der Beginn des Films immer noch brandaktuell, leider Gottes.
Ja, aber du erstmal, ich rede zu viel.
Ich muss auch sagen, ich hätte das auch komplett vergessen und dann dachte ich mir so, boah, ich glaube, dass ich vor Corona diese ganzen Sachen vielleicht so ein bisschen als, wie soll ich sagen, übertrieben gewertet hätte, so nach dem Motto, ja, aber wenn die Leute auch sehen, dass da die Untoten entlanglaufen, das ist doch klar, dass die dann wach werden. Genau. Ne? Und dann dachte ich mir auch so, okay, aber jetzt wissen wir halt seit Corona, nee, das muss es nicht heißen. Und was ich aber auch interessant finde, es gibt ja, zumindest in der Fassung, nicht gesehen habe, auch ganz viel in Anführungszeichen so Füllszenen, wo die halt einfach nur irgendwie Sachen machen, so normale Sachen irgendwie, sie spielen Tennis oder irgendwie so Quatschsachen auf dem Einkaufsdach. Und auch das passte auch für mich, weil auch bei Corona, ich meine, wir waren umgeben von diesem Gefühl, dass die Welt jetzt jemand untergehen wird und trotzdem, wir haben uns Sorgen darum gemacht, wer von uns hat die meisten Nudeln zu Hause. Das war das, was uns am wichtigsten war. Und von daher musste ich ein paar Mal wirklich schmunzeln jetzt bei der Sichtung des Films und ich musste auch ein paar Mal wirklich sagen, hei, ja, 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 es fühlt sich echt nicht so gut an, wie teilweise nah der an unserer Realität dran ist.
Ich habe das gar nicht damit verbunden, dass die das dementieren, dass die Seuche existiert. Deswegen war mir die Thematik dann gar nicht so nah.
Es wird nicht zwangsläufig dementiert, aber es wird ein bisschen runtergespielt, weil eben es wird nicht, oder die Leute wollen nicht annehmen, dass es scheinbar eine Lösung dafür gibt, eben das Hirn zu zerstören, den Kopf abzutrennen und ähnliches. Sie wollen es nicht wahrhaben, obwohl sie es sehen. Und das erinnerte mich so daran, ja, okay, es gibt eben diese Krankheit, aber drinbleiben möchte ich jetzt auch nicht. Nee, und auf Tennisspielen verzichten will ich auch nicht. Und golfen möchte ich auch noch gehen.
Und deswegen sind teilweise die am Anfang in der Szene auch so viele Zombies im Keller eingesperrt, weil sie eben diese Lösung nicht wahrhaben oder umsetzen wollen. Wir müssen denen nur, in Anführungszeichen, die Hirne wegblasen oder den Kopf abtrennen. Wir sperren die einfach in den Keller ein, weil es vielleicht noch im Raum steht, dass die vielleicht heilbar sind. Oder warum sollte man das nicht akzeptieren als Lösung? Oder darf ich da nicht so drüber nachdenken?
Bei der Sache im Keller kommt vielleicht auch noch eine religiöse Komponente hinzu, die man nicht vergessen darf.
Genau. Ne?
Dass man keinen anderen töten darf?
Ja.
Das finde ich ja eben auch das Spannende mit diesem Film. Wir haben ja nach dieser Szene in der Nachrichtenstation, wo es du auch sagte, das dient auch so ein bisschen für uns als Erklärung, also für den Zuschauer als Erklärung, wie funktioniert das Ganze, in welcher Welt befinden wir uns, haben wir ja erstmal ein Sturm von Polizisten auf ein Hochhaus, wo sich Gangster drin verbarrikadiert haben, was eigentlich mit den ersten 10 Minuten so gar nicht zusammenpassen möchte, wo es dann eben auch zu den ersten Zombie-Szenen kommt, wie die dann eben auch Leute töten, wo eben dann auch Zombies erschossen werden. Und Stu hat vollkommen recht, da ging es auch um Religion, da ging es um die Frage, wie geht man mit den Toten um? Die sollten aufgebahrt werden.
Also die lebenden Toten.
Was dann eben dazu führte, dass sie waren ja erst tot.
Okay.
Also die sterben ja und werden dann irgendwie ein paar Stunden später dann eben erst
kurze
Zombies.
Kurze Frage für mein besseres Verständnis, weil ich das bei dem Film nie so richtig weiß, weil bei The Walking Dead ist es ja so, selbst wenn du normal stirbst, Herzinfarkt zum Beispiel, kommst du als Untoter zurück, weil das Virus halt überall ist. Bei Romero ist es anders, da musst du schon gebissen werden aktiv von so einem Vieh, ne?
Ja, ich glaube, das ist die Standard-Lore.
Ja, aber ich glaube, es wird nie so richtig thematisiert. Also es gibt ja bei Zombie keine Szenen, wo die aus den Gräbern hochsteigen oder sowas. Man könnte jetzt ein bisschen spekulieren. Wir werden später ja auf die Effekte eingehen. Aber man sieht ja eben auch viele Zombies, die keinerlei Verletzungsspuren an sich tragen oder Blut an sich tragen. Jetzt müsste man eben spekulieren, haben die keine Verletzung, weil das Geld dafür nicht da war?
Ja.
Oder haben die keine Verletzung, weil sie eventuell kurz vorher gestorben sind oder so?
Ja, aber guck mal, da ist vielleicht doch was mir fehlt, dadurch, dass ich den Teil davor nicht gesehen habe. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das Leute sind, die gestorben sind oder mal tot waren, einfach aus was auch immer Gründen, sondern für mich sind alle Zombies, die von einem anderen Zombie gebissen wurden und nicht aufgegessen worden sind.
Wie gesagt, also das ist auch, glaube ich, eigentlich die Lore, die George Romero aufgemacht hat. Ich kann mich in keinem der mittlerweile, was haben wir denn, 6?
Zu viele.
Ja, Of the Dead Filme. Ich glaube, gibt es keine Szene, wo das genauer beleuchtet wird. Also in den meisten sind die einfach da.
Aber es ist ja die gleiche Thematik wie bei Vampiren. Also weil im Film sehen wir auch, dass Opfer ganz aufgegessen werden, dann wären sie ja logischerweise kein Zombie mehr. Wobei es ja bei The Walking Dead gibt es ja auch dann Zombie-Köpfe, also dass auch die Teile, die übrig sind, dann Zombies werden. Und bei Vampiren ist es ja auch so, dass man sich manchmal fragt, okay, welche Opfer sterben denn und welche werden zu Vampiren? Und hier habe ich es einfach so verstanden, dass die halt einfach aus irgendeinem Grund nur so mal kurz gebissen wurden, aber eben nicht bis auf die Knochen gegessen wurden, die sind dann eben Zombies und manche werden einfach ganz aufgegessen. Und was wann passiert, ist völlig willkürlich. Bei Vampiren ist es, glaube ich, nicht willkürlich. Die entscheiden sich ja, wen sie zum Vampir machen. Aber der Prozess ist ja der gleiche. Blut rauszusaugen.
Ich muss ja auch sagen, dass diese Zombies, die wir hier sehen, ja auch so tump eigentlich sind, dass selbst wenn sie sich einmal beißen, du eigentlich immer noch genügend Zeit hast, um sie wegzustoßen. Von daher kann ich mir das auch gut vorstellen. Das heißt, wenn du jemanden da in einem Film siehst, wie diesen Hare Krishna-Mönch, der ja eigentlich komplett normal aussieht, der hat vielleicht, da habe ich es mir erklärt, auch vielleicht eine Bisswunde irgendwie am Schenkel oder am Unterarm, wo man es halt nicht unbedingt sieht.
Ja,
das fand ich auch schön am Film.
Einigen.
Genau, ja, erstmal du, worauf wir uns einigen können.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, der Biss macht sie zu Zombies. Wir sollten gar nicht auf die Lore von Walking Dead eingehen, wenn wir jetzt übrigens jemanden gespoilert haben. Entschuldigung.
Bei Walking Dead haben wir jemanden gespoilert. Ach so, ja, sorry, okay.
Was weiß ich? Ja. Nee, ach.
Folgende Figuren sterben in Walking Dead. Glenn, Jerry, John,
Bobby. Oh, ey, Stu, du bist so ein Spoiler-Man. Ich springe jetzt zurück zu Dawn of the Dead. Was ich wirklich cool auch an dem Film fand, war, dass du so viele verschiedene Zombies hast. Also du hast ja Hare Krishna schon erwähnt, du hast eine Nonne und du hast einfach wild durch alle möglichen Menschentypen durch. Ach so, lauf da überall. Weil es sind ja wirklich unendlich viele Zombies in diesem Film. Und das fand ich ganz schön, genau hinzugucken.
Ja, also dazu muss man sagen, bei den Zombies, es sind viele Freunde und Bekannte von dem Team, die bei Zombie da hinterzugehören.
Ja, ich wäre auch gerne mit rumgelaufen. Wie cool ist das, wenn du das sagen kannst, dass du da bei Dawn of the Dead ein Zombie warst?
Ja, und es gibt natürlich auch, und das meinte ich gerade eben mit den Wunden, es gab natürlich auch ein Budgetproblem. Also wir können wahrscheinlich aus unserer Popkultur den Film Zombie nicht mehr wegdenken. Ich glaube, Zombie ist vielleicht einer der Filme, der die meisten Rip-Offs nach sich gezogen hat und der eben das Genre komplett definiert. Aber er hat eben auch nur $500,000 gekostet. Und wenn man sich die Größe des Ganzen anguckt, weil, und das muss ich dem Film lassen, er hat ja auch wirklich diese großen Massenszenen, wo du wirklich nicht 1, 2, 3 Zombies rumrennen hast, wie in irgendwelchen Billigproduktionen, sondern da wird dir ja eigentlich richtig was geboten. Mhm. Und wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Freunde der an dem Film Beteiligten, die dann dort mitgespielt haben. Und irgendwann ging das Geld aus und dann wurden die Zombies einfach grau angemalt und dieses Grau wirkt blau und deswegen haben wir auch viele blaue Zombies dann in dem Kaufhaus rumlaufen.
Und Budget fand ich auch, weil die sind ja im Kaufhaus und die machen nehmen das Kaufhaus ja teilweise ganz schön auseinander. Da dachte ich auch, oh, das Budget muss aber eigentlich ganz hoch gewesen sein. Deswegen bin ich überrascht zu erfahren, dass es nicht so hoch
war. Jetzt guck dir den Film nochmal an und dann achte mal drauf, was die in dem Kaufhaus kaputt machen. Die machen gar nichts kaputt.
Nee, aber sie schmeißen ja viel um, dann nehmen sie hier den Schmuck raus. Also sie machen ganz schön viel Unordnung so rum.
Genau, also es ist so, die konnten eben ein Kaufhaus finden, was sie dann benutzen konnten, aber die konnten es auch eben nur nachts benutzen. Mhm. Und die mussten das bis morgens wieder aufgeräumt haben.
Oh nein, wirklich? Ja. Oh Gott,
ja.
Was ein Stress.
Und das ist wirklich ein Grund, warum auch immer penibel darauf geachtet wird, dass eigentlich nichts kaputt geht. Unordnung, ja, aber es geht nichts kaputt.
Und die ganzen Blutflecken mussten sie auch immer wegwischen und die Gehirnreste.
Genau, die wurden dann immer weggemacht und das passte dann.
Ah, spannend, das finde ich toll zu sehen, wie man aus wenig Budget mit klugen Ideen und Kniffen dann so viel rausholen kann. Ich meine, 500.000 ist jetzt auch nicht wenig, klar, aber für so einen Film ist es wenig. Aber es finde ich toll, dass man eben mit Kreativität dann ganz viel überbrücken kann.
Ja, definitiv. Und wenn man mal so ein bisschen in die Effekte reinschaut, wo ja, ich weiß gar nicht, du, war das so ein bisschen die Geburtsstunde von Tom Savini als Special-Effekt-Mann? War das sein erster großer war es, glaube ich, ne?
Ich glaube, ja. Ich möchte das jetzt nicht unterschreiben, aber so Freitag der 13. und so kam mir, glaube ich, erst später. Ne? Also ich glaube auch, das war so mit einer seiner ersten größeren Rollen. Ich meine, er spielt ja auch einen von diesen Rockern. Und was ich halt wirklich sehr interessant finde, dass Tom Savini in Anführungszeichen sein Handwerk ja im Vietnamkrieg gelernt hat, weil er als Kriegsfotograf halt gearbeitet hat. Und ganz viele von diesen Wunden, die er da zeigt, halt eben inspiriert worden sind, halt tatsächlich von echten Wunden, die er im Krieg gesehen hat. Ne?
Ui. Also ich finde es cool, dass der aus der Not dann eine Tugend macht, beziehungsweise, das passt nicht ganz, dass er aus sowas Schlimmem sowas Gutes rausholt. Aber es ist natürlich auch erschreckend, sich zu überlegen, dass die Wunden, woher der diese so gut kennt, weil er sie eben in echt gesehen hat.
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Zombie ist tatsächlich die zweite Arbeit von Tom Savini als Maskenbildner. Und für die Special Effects sogar, glaube ich, der erste große Film. Und ich muss sagen, es ist heute etwas in die Jahre gekommen, gebe ich zu. Da ist man natürlich heute einiges anderes gewohnt. Aber ich finde schon, dass die Effekte tatsächlich ziemlich gut aussehen. Zumindest die ganzen Practicals. Schlogger. Was würdest du dazu sagen? Oder war dir das ein bisschen zu altbacken?
Also Practical Effects gab es gute, wenn zum Beispiel da im Nacken was rausgebissen wird. Oder auch, klar, eine große Szene ist wahrscheinlich, wie dem einen der Bauch aufgerissen wird und da die Gedärme raus, gucken oder wie Arme abgerissen werden. Das sah alles cool aus. Was nicht so cool aussieht, aber das war ja auch nicht so beabsichtigt, das hattest du schon angesprochen, Kühne, ist, dass die alle so blau aussehen im Gesicht. Die sind relativ blau und das Blut ist wirklich knallrot. Also das sieht nicht aus wie echtes Blut, sondern ist richtig, also da fehlt irgendwie eine dunkle Nuance drin. Und da wurde mir auch von meinem Mitgucker gesagt, dass, das hattest du ja auch schon angedeutet, Kühne, dass der gedacht wurde, dass das ein anderes Licht hätte und dass das eben anders aussehen würde und nicht so blau und nicht so rot aussehen würde. Und da hätte es mich natürlich interessiert, kann man da mit Filtern rangehen und dann eben zeigen, wie das eigentlich ausgehen sollte? Also ich habe es ja im Original gesehen und da denkt man schon manchmal, ja, okay, das ist halt ein Mensch, der blau angemalt wurde und jetzt sich eine Tube Ketchup ins Gesicht spritzt. Aber wenn man dann sieht, wie dem jetzt in den Kopf geschossen wird und das aufspritzt, das sieht schon, also ich weiß nicht, wie das in echt aussieht, weil ich war nicht in Vietnam zum Glück, aber es sieht schon handwerklich cool aus, weil es ja dadurch auch geschuldet, dass es aus den 70ern ist, eben auch wenig und bis keine Computereffekte sind und alles einfach handgemacht ist.
Stu?
Ja, die praktischen Effekte sind schon toll. Ich muss aber sagen, ich hatte die, also blöd, es klingt härter in Erinnerung. Also es ist schon alles sehr saftig, was da passiert, aber der Film ist, wie ich finde, gar nicht mal so brutal, wie sein Ruf ist. Da ist der direkte Nachfolger Day of the Dead um einiges explizierter und härter. Also gerade die Szene da mit diesem Soldaten, der da, sag ich mal, wirklich auseinandergenommen wird, ist natürlich ein Paradebeispiel. Und ich muss auch sagen, die meisten dieser Härten haben mich erstaunlich kalt gelassen. Es gibt ein paar Momente, die mich berührt haben. Die haben mit den Figuren zu tun, denn es ist halt ein Romero-Film. Das heißt, man kann abschätzen, es werden nicht alle überleben. Aber tatsächlich, in dem ersten Teil gibt es diese eine Sequenz, und ich gehe nicht zu sehr ins Detail, weil Schlauger den Film nicht gesehen hat. Es gibt diese eine Sequenz im Keller mit der Tochter. Das ist,
ja,
die ist,
ja.
Die ist halt grafisch vielleicht nicht so brutal, aber die finde ich so viel schockierender und die geht, die drängt so richtig, also, die finde ich viel fieser als alles, was halt in Dawn of the Dead gezeigt wurde. Was nicht heißen soll, dass die Effekte mir nicht gefallen haben. Also gerade im Kontext, wie viel Budget sie hatten und zu welcher Zeit das entstanden ist, ist das immer noch top notch, aber okay, ja, die blauen Zombies sind schon ein bisschen lächerlich, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja, aber also wie du sagst, okay, ich sag's ganz kurz. Deswegen ist es für mich ein Mittelfilm. Also es sieht schon alles cool aus und aber es ist nicht so krass explizit und nimmt einen nicht so mit, wie du schon sagtest. Deswegen.
Ich glaube, wir müssen das ein bisschen einordnen. Mhm. Ich gebe dir vollkommen recht, Stu, die gerade die Szene aus Night of the Living Dead mit der Tochter ist wow, die geht richtig unter die Haut. Ich kann mir aber eben vorstellen, weil das jetzt alles in Dawn of the Dead viel größer gezogen ist, wollte auch einfach mehr gezeigt werden. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film, der wollte einfach zeigen, wo wir uns gerade befinden und was alles machbar ist. Und ich kann mich daran erinnern, als ich ihn das erste Mal als Kröte gesehen habe, so ein bisschen so halblegal organisiert das ganze Ding und auch dann in der Langfassung. Da muss ich sagen, boah, ich fand das Ding verdammt heftig. Jetzt allerdings mit der heutigen Sehkultur, ich meine, du musst dir nur das Remake angucken, was also wirklich um einiges brutaler ist. Du guckst dir Walking Dead an, wo du einfach mittlerweile Gewaltsequenzen hast, die dir am Arsch vorbeigehen, weil es einfach in jeder Folge versucht wird, nochmal zu toppen, was da passiert. Wirkt eher natürlich schon ein bisschen altbacken. Aber ich glaube, für die damalige Zeit, und wie gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ohne meine Horrorfilmerfahrung, muss ich schon sagen, fand ich das Ding schon nicht. Also ich finde vollkommen in Ordnung, dass er jetzt ab 18 freigegeben ist und nicht ab 16.
Ja. Also harmlos ist der nicht, das ist klar.
Nein. Du siehst eben natürlich so das ein oder andere Mal, dass Props verwendet worden sind, wenn die Machete in den Kopf reingeht. Aber wie gesagt, wir sind 1978. Es ging eben nicht anders. Ich konnte es nicht anders darstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für damalige Verhältnisse rein effektmäßig wahrscheinlich schon top-notch war.
Ja, ich glaube, damals, wenn du den damals im Kino geguckt hast, 78, und du warst sowas nicht gewohnt oder dachtest, jetzt kommt so ein lustiger oder etwas angespannter Mystery-Grusel-Geisterfilm um die Ecke, dann war das wahrscheinlich echt das, als ob jemand das Tor zur Hölle aufgestoßen hat. Ne?
Das würde mich aber mal interessieren, Schlogger. Ich weiß ja durch euren Podcast, dass du das eine oder andere Mal auch gerne bei härteren Sequenzen wegschaust.
Ja.
Wie war es bei Zombie? Musstest du wegschauen oder konntest du den in einem durchgucken?
Ich habe nicht weggeschaut. Also den, auch diese Szene, die für mich die härteste ist, wo er eben den Bauch aufgerissen bekommt und sie die Gedärme rausholen. Irgendwie auch, es gibt ja auch eine Szene, wo auf zwei Zombie-Kinder hemmungslos eingeschossen wird.
Das war, die finde ich schlimm. Die finde ich auch schlimm.
Ja, irgendwie, jetzt fühle ich mich richtig schrecklich, aber die fand ich fast lustig. Also es war irgendwie so, ich konnte das gar nicht richtig ernst nehmen. Das war, ich würde es vielleicht, weil es diese tollen Practical Effects hat, so ein bisschen mit Carpenter's The Thing einordnen. Da sieht man ja auch richtig schlimme Dinge visuell, die da passieren. Aber da musste ich auch nicht weggucken, glaube ich, weil ich das so spannend fand. Weil es so cool war zu sehen, dass das echt, auch doch beim Hund habe ich weggeguckt, den fand ich schlimm. Aber jetzt, wenn so Körper auseinandergerissen werden, das finde ich irgendwie cool zu sehen, weil ich weiß, das ist alles handwerklich gemacht. Und es ist nicht in einer Atmosphäre gesetzt, die irgendwie total anspannend ist. Es wird nicht die Kamera drauf gehalten und du kriegst einen Finger abgeschnitten, während im Hintergrund die Person schreit oder so. Es wird niemand gefoltert. Und wie es du schon meinte, es passiert auch meistens Figuren, zu denen wir auch nicht so starke Bindung haben. Und der Film sagt uns auch nicht, dass wir da jetzt groß emotional drauf reagieren sollen. Ich habe das Gefühl, da passiert einfach ganz viel auf einmal. Und das war für mich dann nicht so schlimm, dass ich weggucken musste tatsächlich.
Okay, ich hätte gedacht, dass du mich eigentlich hasst, weil ich diesen Film ausgesucht habe für unsere Aufnahme.
Nee, also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, vielleicht hätte ich da ja weggeguckt, dass es in unserem Cut eine Szene nicht gibt, wo ein Zombie vom Helikopter der Kopf weggehelikoptert geschraubt wird. Vielleicht hätte ich da weggeguckt.
Da kann ich dir gleich sagen, dass diese Szene tatsächlich mehr komödiantisch angelegt ist als alles andere. Die ist, schon blutig, aber die sieht auch nicht so besonders ekelig aus oder so, finde ich.
Die sieht scheiße aus.
Weil dieser Helikopter-Zombie halt wirklich auch so eine Rübe hat wie Frankensteins Monster und du siehst, okay, da ist irgendwas an dem stimmt nicht. Und das ist natürlich diese Riesenrübe, die er hat. Von daher, also das ist eine ganz nette Szene, wobei sie, wie ich finde, nicht besonders gut ausgespielt wird. Zur Tonalität des Films können wir gleich noch was sagen, aber die ist, wenn es darum geht, ob sie gruselig oder schockierend ist, ist sie das, die ist null schockierend oder gruselig.
Aber das ist auch vielleicht einfach der richtige Punkt, einfach mal darüber zu sprechen. Tonalität. Mhm. Diese Szene mit dem Helikopter-Zombie, wie er ja gerne genannt wird von Fans, wurde ja bewusst von Argento rausgenommen, weil er sagte, ich möchte, dass dieser Film ernst ist. Ich habe keine Lust, dass irgendwelche komödiantisch angehauchten Szenen dort drin sind. Ich möchte einen knüppelharten Horrorfilm haben.
Kann man gleich schon mal sagen, und what the fuck macht dann diese Rocker-Gang mit diesen Kuchen, die sie unten den Zombies ins Gesicht schmeißt? Das war so komisch, diese Szene.
Wenn ich dir jetzt sage, dass diese ganze Kuchen-Szenen-Sequenz in dem Romero-Cut fast eine halbe Minute oder Minute länger ist, da hört sie nicht auf. Das macht gar keinen Spaß zu gucken.
Okay, ja, okay, noch krasser. Aber da hätte ich als Argento hätte das dann ganz rausgeschnitten.
Ja.
Ich mag die Kuchenszene. So, jetzt habe ich es gesagt.
Oh Gott.
Ja, aber sie sorgt ja schon für.
Jetzt habe ich den Faden verloren, weil du die Kuchenszene magst. Ich hasse dich.
Ja, aber das sorgt doch schon für so ein. Es ist so. Ich finde es okay, weil du eben zeigst, die Zombies sind wirklich sehr. Du hast vorhin gesagt, tump. Die sind eigentlich. Ich finde ja bei Zombies, vor allem bei diesen langsamen, das Faszinierende, dass die ja eigentlich. Man denkt immer, die sind doch eigentlich nicht bedrohlich. Ich kann die umschubsen, sieht man hier. Ich kann denen eine Torte ins Gesicht stoßen. Ich kann durch sie durchrennen. Aber dass es dann doch irgendwie zu bedrohlichen Situationen kommt, finde ich das Spannende in den Zombie-Szenarios. Dass sie eben irgendwann, wenn du dich doof anstellst, bist du irgendwo gefangen in der Ecke und dann sind es einfach so fucking viele, dass du durch die Masse du da nichts mehr machen kannst. Und dass du dann durch was getötet wirst, was eigentlich nicht bedrohlich ist, finde ich total spannend daran. Und das unterstreicht vielleicht diese Kuchenszene.
Ja, es ist ja schon so, dass eben die langsamen Zombies eigentlich auch nur dadurch zu einer Gefahr werden, dass es eben viele sind. Mhm. So kann man ja nicht anders sagen.
Außer du hast einen Zombie mit einem sehr breiten Mund.
Außer, das auch. Aber, und wie gesagt, das, ich war ja gerade dabei, dass eben Argento sagte, er möchte da eigentlich knüppelharten Horrorfilm draus machen. Und bei Romero fehlen ja eben ein paar brutale Szenen. Die Szenen in dem Kaufhaus sind nochmal erweitert. Und ich habe eben zwei, drei komödiantische Sachen eben noch mit drin. Deswegen, du hast dir ja jetzt den Ultimate Cut angeguckt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich antiklimaktisch wirkt, oder?
Also, ich sag's ganz ehrlich, ich bin ganz froh, ihn jetzt mal gesehen zu haben, diesen 155-Minuten-Cut, aber ich werde ihn nicht wiedersehen. Ich fand ihn wirklich erzählerisch und so von diesem ganzen narrativen Rhythmus, die ja so ein guter Film auch entwickeln sollte, echt sehr uneben und plump. Also da gab's wirklich so auch Schnitte drin, die sich so unnatürlich angefühlt haben. Also gerade warst du da, plötzlich gibt es einen Schnitt und plötzlich, also wirklich die Situation beim Helikopter, das ist ein gutes Beispiel. Du hast die Situation mit diesem Helikopter-Zombie und das ist, wie ich finde, von Anfang an klar gemacht, dass das mehr so komödiantisch ist. Dann schneidet er aber immer wieder zurück zu Peter, zu diesen Kindern, also zu der Szene, wo er dann später die Kinder erschießt, die ja doch durchaus auch ernst sind, und das beißt sich total. Und ich finde, durch die Länge von 2,5 Stunden, da ist auch so viel Material drin, das hättest du nicht dringend gebraucht, und er ist für meinen Geschmack auch ein bisschen zu noch mal plumper, was diese Botschaft angeht, die der Film verbreitet. Ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es gibt Fans von diesem Ultimate Cut, aber ich bin keiner davon. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob ich einen Romero Cut jemals gesehen habe. Ich glaube, ich kenne auch nur den Argento Cut, und ich würde den auch echt bevorzugen.
Aber da zwei Sachen dazu. Erstmal, ihr habt ja mir das so erklärt, dass das auch zwei halbwegs eigenständige Filme sind und dass man die eigentlich gar nicht so zusammensetzen kann, ohne dass es chaotisch wirkt, weil sie eben auch ein bisschen unterschiedliche Tonalitäten haben. Und deswegen hätte mich das auch gewundert, wenn da jetzt ein flüssiger Film bei rausgekommen wäre. Das zum einen und zum anderen.
Das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist die Musik.
Ja, genau, das habe ich nämlich gehört, dass die unterschiedliche Musiken haben, die zwei Cuts. Und wie funktioniert das dann?
Genau, also der Argento hat eben die Band Goblin noch engagiert, um den Film dann neu zu vertonen. Und ich glaube, Romero hat damals so Stock-Footage-Musik genommen. Und die Musik von Goblin wirkt ja um einiges treibender. Die macht das ja ein bisschen spannender. Ich finde, das ein oder andere Mal hätte man auch auf die Musik verzichten können, zumindest auf diese Art Musik. Aber trotz alledem ist das ja mehr so ein treibender Score, der dann da läuft.
Hat das dieser
und Romero hat sich
wo die ganze diese Töne kommen? Ja, okay. Der war cool.
Ja, genau. Und Romero hat den gar nicht. Und deswegen gibt's auch in diesem Ultimate Cut, den du gesehen hast, das Problem, dass du manchmal ein Musikstück von Goblin hast, dann ist der für 30 Sekunden unterbrochen, weil du eine andere Szene reingeschnitten bekommst. Mhm. Und dann bekommst du die Musik wieder rauf.
Es klingt irgendwie, als wäre das, könnte das auch sehr amüsant, also ich meine, mit 2,5 Stunden, das ist ja ziemlich lang, aber das hättest du so ein bisschen wie The Room oder Plan 9 from Outer Space Effekte, dass es so unfreiwillig interessant wirkt.
Nee, leider nicht. Das ist einfach nur sehr unharmonisch miteinander verbunden. Das hat leider keinen Trash-Appeal oder sonstiges, leider nicht, nein.
Okay, schade.
Ich muss mich ja ein bisschen outen. Ich mag den Ultimate Cut, aber auch nachdem, was du jetzt gesagt hast, ich glaube, ich mag ihn nur, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich, als ich das erste Mal auf einer Filmbörse war und dann eben den Film dann original kaufen durfte, und ich glaube, vorher meine Raubkopie war auch diese Langfassung, weil ich immer sagte, ich will die längste Fassung von Zombie sehen. Und für mich existierte nur dieser Krekel-Cut. Und ich glaube tatsächlich jetzt erst mit der Blu-ray-Veröffentlichung, seitdem der vom Index runter ist, habe ich eine andere Fassung davon gesehen. Das heißt, ich glaube, ich mag diese Fassung aber eben nur, weil ich damit aufgewachsen bin, sehe aber schon das Tonal und natürlich auch von dem ganzen Sounddesign und vom flüssigen Erzählen die Argento-Fassung natürlich besser ist.
Ich habe noch mal eine Frage. Der Film heißt ja Dawn of the Dead. Im Original heißt er aber Zombie. Wie heißen denn die anderen?
Das Original heißt Dawn of the Dead. Mhm. Also das ist der Name, den George Romero dafür gegeben hat.
Ah, okay.
Und ich meine, Argento hat ihn dann Zombie genannt.
Das darf man einfach so, das ist ja dreist. Okay.
Er hat die Rechte für die Auslandsbild. Der hätte ihn auch. Also es gibt ja auch diese deutsche Fassung, die heißt dann tatsächlich Zombies im Kaufhaus. Mhm. Das konnte man wohl damals ein Videotape kaufen, wo dann eben dieser Name da drauf stand. Aber das kannst du ja heute machen. Ich meine, es gibt ja diverse Filme, die mittlerweile so viele Namen
stimmt.
Haben.
Ja, stimmt. Was entrüste ich mich eigentlich. Ja, okay, ergibt Sinn. Aber das, okay, also der Argento-Cut heißt quasi Zombie und das Original ist eigentlich Dawn of the Dead, dann der Originalname.
Meines Wissens sag ja, ja.
Okay. Ja. Und dann zum Zweiten, was du gesagt hast, worüber wir auch unbedingt sprechen sollen, ist diese, du meintest du, dass im Ultimate Cut die Message nochmal übertriebener unterstrichen dargestellt wird.
Ich sag's mal so, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es vielleicht übertriebener ist, aber und das ist jetzt auch ein Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist, den hatte ich auch gar nicht mehr so publik. Welche Figur ich wirklich toll finde, weil er auch toll gespielt ist, ist der Peter. Das ist ja der
Können wir vielleicht, bevor wir auf die Message zu sprechen kommen, ich wollte noch zwei, drei Sachen von euch wissen über die Figuren. Wollen wir erst über die Figuren sprechen, um dann über die Message zu sprechen?
Okay. Du bist der Boss.
Oder wollte ich erst die Message machen und dann die Figuren?
Du entscheidest. Lass uns erst die Figuren machen dann. So wie von dir geplant.
Okay. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen in den letzten Jahren, nämlich. Ich finde, dass der Cast nicht nur für die damalige Zeit, ich sage immer für die damalige Zeit, ziemlich divers ist, sondern eben auch mit Fran eine Frauenfigur hat, die ja damals im Kino noch nicht unbedingt so weit vertreten ist.
Nur weil war sie blond ist, oder
so ein
was?
Bisschen. genau. War Romero da so ein bisschen so ein Vorreiter? Schlogger, was glaubst du? Oder ist dir das gar nicht so aufgefallen?
Ich finde es total schwer, darüber zu sprechen, weil ich den Kontext und vor allem die Filme zu der Zeit nicht so präsent habe. Ich weiß, dass früher Frauen vielleicht nicht so viele Rechte hatten wie heute, aber ich kann jetzt nicht
vielleicht
sagen.
Vielleicht als Beispiel, 10 Jahre zuvor hat George Romero eine Frau als hysterisch kreischende Frau dargestellt, die nur zur Ruhe gebracht werden konnte, indem sie geschlagen wird.
Okay, das ist offensichtlich was anderes.
Wobei ich jetzt hier auch nochmal dafür nehme, also nicht, dass es jetzt die feine englische Art war, wie er diese Frau dargestellt hat im ersten Teil. Man muss aber auch sagen, dass die halt auch wirklich in Anführungszeichen ziemlich viel Stress ausgesetzt ist.
Ja, klar, natürlich.
Ja, deswegen. Ja,
keine Frage.
Es war bestimmt so, also ich kann das eben vom Kontext her nicht ganz einordnen, aber klar, du siehst hier auf jeden Fall eine Frau, die auch schießen lernt, die aktiv wird, die auch den Helikopter fliegen lernt und sie ist auch diejenige, die das initiiert und diesen Gedanken mit reinbringt und das wirkte schon recht modern.
Wobei, ich habe diese Szene, ich weiß gar nicht, ob sie in eurer Cut-Fassung vorhanden ist, aber es gibt ja diese eine Szene, zumindest bei mir gab es die, wo irgendwie rauskommt, dass die Fran schwanger ist und dann diese SWAT-Typen ihr sagt, so, hör mal, also wenn du es loswerden willst, sag Bescheid, wir kennen uns damit aus. Wo ich dann auch
dachte.
Nee,
das sagt er sogar zum zum Steve. Ja. Hubschrauber-Typi, genau.
Ja.
Jetzt hat es der Hubschrauber-Typi doch hier reingeschafft, ja. Ich fasse es nicht.
Ja. ich möchte, was ich gerade eben noch sagen wollte, weil das lag minutenlang auf den Lippen, ich finde, die Darsteller sind allesamt okay, aber diesen Ken Foree, der den Peter spielt, den finde ich wirklich ganz, ganz toll.
Ist toll.
Das ist, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist für mich der Einzige, der ein, wie soll ich es, das klingt jetzt
Welcher
gemein, aber
Peter?
Der Schwarze.
Okay, ja.
Der Einzige, der für mich ein gewisses darstellerisches Talent besitzt, weil bei den anderen Hanseln muss ich leider ganz klar sagen, so, also mitgezogen hat mich ihre Leistung nicht. Ich finde, das war schauspielerisch, also zumindest jetzt im Ultimate Cut, für mich nicht so überzeugend. Ich finde, wenn man die Budgetlimitierung am deutlichsten merkt, dann vermutlich bei den Schauspielern.
Also können wir noch mal kurz die Namen sagen. Fran ist die Frau, Peter ist der Schwarze.
Genau, dann haben wir Roger, das ist der, den Peter in dem Haus kennenlernt, der andere SWAT-Typ. Und wir haben mit Steven den Hubschrauber-Typi, Flyboy,
okay, das kann ich mir besser merken. Ich habe schon während des Films konnte ich mir die Namen nicht merken. Das war schon, ich meine, es ist ja recht einfach, wie er schon sagt. Es gibt zwei weiße Männer, einen Schwarzen, eine Frau. Kann man sich gut merken. Und ja, bei dem Roger heißt dann der andere SWAT-Typ, den fand ich auch ein bisschen seltsam. Und den Flyboy, da war ich erst irritiert, weil ich so gar keine Sympathie dem gegenüber empfunden habe. Also ich wusste, habe erst gedacht, hä, ist das ein Böser? Weil ich irgendwie, es kann, weiß ich nicht, ob es an der schauspielerischen Leistung liegt oder am Gesicht, am Aussehen, irgendwie konnte ich den ganz schwer greifen. Und was?
Nee, der ist ein Lappen.
Das ist ein Lappen, ja, okay, aber auch als Lappen ist er nicht extrem. Er kann ja immerhin Hubschrauber fliegen, so dargestellt.
Ja, aber mehr kann er ja nicht. Also ich habe bei.
Ja, also wenn ich Hubschrauber fliegen könnte, hui.
Ich finde, bei Flyboy ist einfach das Problem, er versucht den ganzen Film ja über zu sein wie Roger und Peter. Nur er kriegt es einfach nicht auf die Kette und schafft es dann nicht mal. Er müsste ja eigentlich nur ein guter Partner für Francine sein. Aber das auch das schafft er nicht. Also Flyboy kriegt in diesem ganzen Film gar nichts hin.
Ja, da wusste ich wieder nicht. Deswegen nervt
die Figur mich auch.
Die nervt dich, okay. Aber da wusste ich wieder nicht, ist es der Zeit geschuldet, dass wir hier keine ordentliche Beziehung sehen? Also, dass man das einfach nicht, so war halt das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Das kann ich dann, fällt mir persönlich dann immer schwer einzuschätzen, ob das eine Charakter, ob das den Charakter unterstreichen soll oder ob es halt eben so war.
Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber ich glaube einfach, diese Figur ist genauso angelegt, dass sie eben ständig jemand sein möchte, die sie gar nicht ist. Und dadurch natürlich auch immer mal wieder Probleme mit sich bringt. Also diese Figur ist ja ein einziges Problem. Die macht ja schlussendlich nie was richtig.
Ja, aber sie versucht es zumindest. Also ich würde ihn jetzt auch nicht so als Volldeppen darstellen, aber es ist halt einfach eine Extremsituation für alle. Und ich glaube tatsächlich, er tut sein Bestes. Also ich habe ihn jetzt nicht so als in Anführungszeichen Versager irgendwie wahrgenommen, aber halt schon jemand, der oft halt einfach mit der Gesamtsituation nicht unzufrieden, aber überfordert ist. Und das kann ich in der Situation, in der sie stecken, auch schon irgendwie verstehen. Und man weiß ja auch nicht, woher kommen die Figuren zuvor. Vielleicht hat der Peter ja noch was ganz anderes Leben davor gehabt und hat andere Erfahrungen gesammelt. Und nochmal zu der darstellerischen Qualität möchte ich ja auch vielleicht noch sagen, es liegt vielleicht auch deswegen, also daran, dass ich den Ken Frey so gut finde, weil ich den in Deutsch gesehen habe und hat dann einfach die Stimme von Robert De Niro und alles klingt besser und wirkt besser mit der Stimme von Robert De Niro. Ne?
Ich habe auch gedacht, muss man diese alten Filme irgendwie auf Englisch und auf Deutsch gucken, weil es irgendwie schon, es macht auch was aus, den dann mit diesen alten Synchronstimmen zu gucken.
Aber ich glaube schon, dass wir uns auch darauf einigen können, die darstellerische Leistung, also ich meine, Gaylene Roth, die im Friend spielt, die hat sich ja reingemogelt, die hatte vorher noch gar keine Schauspielerfahrung, hat ihren Lebenslauf getürkt, um eben bei diesem Film mitmachen zu können. Mm. Ich glaube tatsächlich, dass die schauspielerische Leistung, auch später von den Marodeuren, also so gern ich Tom Savini für seine Effekte habe, ich finde nicht, dass er ein Zombie ein guter Schauspieler ist. Und der Einzige, der wirklich ein bisschen hervorsticht, der auch nicht dieses Overacting betreibt, ist auch in meinen Augen Peter bzw. Ken Foree.
Und ja, das stimmt schon, wie er es sagt. Mir ist auch jetzt, ich hatte erst das Gefühl, dass Roger so zu Problemen führt. Und ich weiß aber nicht, ob das an der Figur liegt oder dadurch, dass es aus Budgetgründen oder aus Drehbuchgründen oder Inszenierungsgründen, dass er es halt, dass ihm halt Dinge passieren müssen. Aber der ist ja eher der, klar, weil er halt auch der eine ist, der gebissen wird, also der zuerst gebissen wird und man ihn länger sieht, wie er dahin sieht. Aber die Figur hat mich mehr genervt, als wie du sagst, der Peter, ich hoffe, nee, Peter ist nicht richtig, der Steve ist der Hubschrauber-Typi.
Gott. Genau.
Der kam mir echt nicht wie ein Lappen vor. Der war halt jemand, der ein ganz normaler Mensch ist, wie du und ich auch, außer dass er einen Hubschrauber fliegen kann. Der ist halt kein SWAT-Mensch. Der muss erst mal lernen, wie Fran auch, eine Waffe zu bedienen und in so einer Situation klarzukommen.
Das stört mich auch gar nicht. Mich stört nicht, dass er das nicht kann. Mich stört das, dass er in einer Tour versucht, so zu tun, als würde er es können. Weil als dann die beiden SWAT-Leute dann eben in das Kaufhaus reingehen und die sich ja oben dann verschanzen in diesem Lagerraum, glaubt er ja, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben und zu sagen, nee, ich finde die und ich kann das auch und wird fast gefressen. Dann steht er an diesem Flugplatz da. Den einen Zombie, den kann er nicht erschießen. Er schießt dann eben fast Peter in dem Raum. Mhm. Dann hat er auch diesen einen Kampf mit dem Zombie, wo er den einen tötet und den anderen nur wegschubt, wo ich mir denke, ja, aber der steht doch gleich wieder auf und rennt dir wieder nach. Jetzt zieh es eben durch. Und ist ja dann auch, als sie das ganze Kaufhaus so ein bisschen reinigen, auch häufig mal derjenige, der das dann eben nicht so ganz hinbekommt. Also mich stört eben gar nicht, dass er es nicht kann. Das ist vollkommen okay, dass er es nicht kann. Mich stört aber, dass er glaubt, dass er genauso gut oder besser ist als die beiden.
Okay,
und das zeigt sich dann eben auch zum Schluss, als die Rocker kommen, wo dann Peter wirklich sagt, ey, wir haben eine Chance, lass uns einfach die Füße stillhalten, die hauen gleich wieder ab, die haben keinen Bock.
Stimmt, stimmt, der, da ist es wirklich so, Junge, er hat dir eine Ansage gegeben und du versaust es hier alles, das ist klar, okay, das...
Genau.
Aber es gibt ja auch so ein paar Szenen auch, also nicht nur von Peter, aber wo ich mir auch denke, was sind das gerade, also da merkt man einfach, dass es immer noch Menschen sind, also es gibt ja diesen Moment, wenn diese Biker da irgendwie die Kassen ausräumen und wir wissen mittlerweile, ja. Geld ist halt total wertlos und die packen das ein und schmeißen es rum und dann ist einer von den drei Jungs irgendwie hinter so einer Parkbank versteckt und sagt dann sowas so, das ist meins, das ist unseres, das ist alles unsere, das bekommen wir zurück. Und man denkt sich nur so, mach doch nicht ein Fass auf wegen Geld. Geld ist ungefähr so viel wertvoll wie durchnässtes Konfetti.
Ja, das ist ja der Steve, genau, ja. das meinte ja genau. Kühne, dass es so schwachsinnig ist, dass er da so durchdreht.
So, von Peter war ja der Plan, dass die nicht auffallen, wenn die Rocker dann später kommen, damit dann die irgendwann ein Interesse mehr haben, abhauen und die das dann wieder aufbauen können. Weil die haben sich ja, und das muss man ja dazu sagen, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal kurz bei dem über das Setting an sich sprechen. Die Idee, in einem Kaufhaus sich zu verbarrikadieren, ist ja genial. Und insbesondere in diesem Kaufhaus, wo ja auch noch ein Waffenladen mit drin ist, du hast dort
ja, typisch Amerika.
klassisch Amerika. Und die Idee selber ist ja super.
Aber dass da kein anderer auch war, also das, ich fand schon ganz klar, dass eigentlich irgendwann das Problem kommt, dass andere auch damit rein wollen.
Kurze Frage, wenn man von Dawn of the Dead jetzt ein Digital-Remake drehen würde, wäre dann der Zombie-Virus auch so ein Digital-Virus und wir würden uns in Amazon verschanzen?
Hä? Also wir leben im Computer? In deiner Frage?
Ich verstehe schon, das war euch zu deep. Okay, ich ziehe meine Frage zurück.
Und wir verschanzen uns im Amazon. Das ist uns nicht zu deep, das ist einfach totaler Quatsch.
Zurück zum seriösen Gespräch.
Entschuldigung.
und Roger, ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich da eventuell ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie das im Ultimate Cut ist. Ich habe bei Roger eben das Gefühl, dass er generell schon gebrochen ist, als er in dem Keller die ganzen Leichen sieht und erschießen muss. Und auch, wo er dann sieht, wo seine Kollegen dann da umgebracht werden. Und ich hatte bei dem immer so ein bisschen das Gefühl, er dreht so nach und nach einfach durch. Und deswegen, glaube ich, ist das eine anstrengende Figur, die ja dann auch später gebissen wird. Und ich habe das immer so ein bisschen damit so abgetan, dass er eigentlich von den vielen der gebrochenste Charakter ist.
Ja.
Ja, ich finde, dafür macht der Film erst zu wenig. Und ich glaube, das würde ich auch teilweise auf den Darsteller zurückführen, der es für mich einfach nicht richtig gut transportiert bekommt.
Und ich dachte auch, so wie du es jetzt erzählst, klingt das alles sehr gut und so kann man es auch reinlesen in den Film. Aber mich hat es auch irritiert, dass die am Anfang so prominent weinen und Probleme haben, damit die zu erschießen und im Kaufhaus ist es alles überhaupt kein Thema mehr.
Ja gut, das wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Situation anpassen oder sowas.
Ja, aber im Keller, wo du siehst, wie die jemand anderen auffressen, warum zögerst du dann da? Kannte er da jemanden? Also irgendwie habe ich da den Unterschied nicht ganz verstanden.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es auch manchmal, also und so leid es mir tut, auch irgendwie teilweise echt nervig. Weil manchmal schießen die den Zombies einfach um, sei es drum. Und dann gibt es andere Szenen, wo andere Figuren, aber auch sie selbst irgendwie dann plötzlich irgendwie Probleme haben mit der Waffe oder können nicht abdrücken. Und ich kann schon verstehen, was sie damit aussagen wollen, aber also gerade am Anfang, wenn die ja dieses Wohnhaus stürmen und da ist dieser junge Typ und der kriegt's einfach nicht gebacken und dann kommt noch der andere, das war mir einfach zu doof, tut mir leid. Das war so, also da, ich fand halt das Seltsame, dass die Menschen da genauso tump agiert haben wie die Zombies eigentlich. Das hat mich echt gestört.
Ja, ich verstehe es. Und da habe ich auch, ich mache ja auch noch ein kleines Mini-Fass auf. Ich habe auch manchmal mich nicht gut an der Hand genommen gefühlt von der Kameraführung. Also ich habe manchmal gar nicht verstanden, wo soll ich jetzt hingucken? Ist es noch der gleiche Raum? Was ist hier gerade passiert? Wurde der gerade erschossen, weil er durch den Zombie, also wollte jemand einen Zombie erschießen und hat durch den Zombie durch noch Menschen erschossen? Also ich habe manchmal, habe ich visuell gar nicht richtig verstanden, was da gerade passiert ist. Was vielleicht ja auch am Cut liegt, das weiß ich jetzt nicht.
Nee, war auch im Ultimate Cut so.
Ja, ich glaube einfach, ihr habt, glaube ich, beide recht. Ich glaube, du fühlst dich ein bisschen wenig an die Hand genommen, weil dir eben, der Film ist fast mit 2 Stunden auch ein bisschen zu kurz mit dem, was du alles hast. Ich meine, du hast es ja schon gesagt, Schlogger, wir brauchen ja fast eine halbe Stunde, bis wir uns eben in dem Kaufhaus befinden. Wir müssen das Kaufhaus reinigen, wir müssen eben das Leben dort zeigen und da werden wir gleich auch mal ein bisschen auf die Gesellschaftskritik zu sprechen kommen. Mhm. Du hast diesen finalen Schlussakt, wo es dann eben nochmal zum Gesplatter kommt. Ich glaube, als Miniserie wird das Ganze etwas besser funktionieren und ich glaube, dann wäre auch jedem klar, warum die Figuren so agieren, wie sie agieren oder warum sie ihre Ecken und Kanten haben oder warum man das eine so wahrnimmt oder das andere so. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt dem Medium Film einfach geschuldet.
Ja, aber so wie du es aufschreibst und es in der Theorie ist, ist es ja auch alles cool. Ich glaube, Stu und ich sagen nur, dass der Film manchmal auch es in einem Film hätte zeigen können und das aber nicht so richtig macht. Was man nicht unbedingt kritisieren muss, weil der Film als Ganzes ja trotzdem gut ist. Also kritisieren, klar, kann man es trotzdem. Aber der Film funktioniert trotzdem, will ich sagen.
Die Frage ist also ja auch, wie das damals halt gewirkt hat. Ne? Ich glaube, wir sind natürlich auch, wir haben andere Sehgewohnheiten mittlerweile. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Und ich würde diesem Film auch um Gottes Bewahre nicht seinen Status als Klassiker und Kultfilm absprechen. Genau. Gott bewahre. Ich mag den auch immer noch. Also für mich ist die Argento-Fassung natürlich die bevorzugte Fassung und die würde ich auch bis wirklich verteidigen. Das ist ein toller Film. Aber man muss, also mir ist halt heute durch den Ultimate Cut wirklich ein paar Sachen aufgefallen, die mir früher gar nicht so, ins Auge gestoßen sind.
Ja, ich würde auf ein paar negative Seiten gerne später zu sprechen kommen, weil ich euch gerade unterbrochen habe, was die Aussage des Films und auch die Kritik oder die Gesellschaftskritik, die Romero dort eingearbeitet hat, habe ich euch unterbrochen. Und darauf würde ich jetzt gerne wieder zurückkommen, Stu. Mhm. Ich habe das für einen Satz angefangen und ich habe ihn dann abrupt beendet.
Ja, Stu, du bist jetzt der Kritikmensch, der Gesellschaftskritik-Message-Mensch.
Also es geht natürlich in dem Film, oder der Film beinhaltet auch ganz klar eine Konsumkritik. Also, dass wir halt immer nur kaufen, kaufen, kaufen und dass da dann die Kommunikation halt drunter leidet. Und das ist natürlich ein total krasses Thema und kaufen macht nicht glücklich. Aber mit ein bisschen Geld könnt ihr zum Thema Kommunikation Bücher von Schlogger kaufen im schloggershop.de. Ich sage es nur. So.
Also, ja, guck, das ist so witzig, diese Message. Mein Mitgucker meinte, oh, guck mal, wie plump das ist. Wir sind alle Konsumkritik. Und ich dachte, stimmt, habe ich gar nicht gecheckt. Und die Leute, für die das ein Kultfilm ist, natürlich denke ich mir, das wissen alle, dass es darum geht. Und ich habe das aber so, ach ja, klar, okay. Weil es ist ja so ein bisschen das Thema auch, wohin laufen die Zombies? Ich hatte dann auch gefragt, können die eigentlich gut riechen? Also gehen die dahin, wo sie Menschenfleisch riechen? Und dann erklärt der Film ja, die Menschen gehen in das Einkaufszentrum, weil das ein Ort ist, mit dem sie, wie auch immer die Erklärung war, die haben irgendwie eine gute Verbindung zu diesem Ort. Gute Gefühle, gute Erinnerungen. Und da sehe ich dann diese Message, da verstehe ich es dann auch, dass man eben sagt, okay, die Zombies gehen alle ins Einkaufszentrum, weil sie damit gute Dinge und in Erinnerungen verbinden und nicht nach Hause oder was weiß ich. Das checke ich sogar dann auch.
Ich muss mich outen. Ich finde ja dieses Herumreiten auf der Konsumkritik, die in diesem Film dargestellt wird, finde ich mittlerweile ein bisschen. War es wirklich beabsichtigt?
Ich glaube schon, ich glaube doch, also wenn man Romero sich so angehört hat in den Interviews, so glaube ich, war es sehr beabsichtigt. Und ich muss auch sagen, dass diese Kritik da drin ist, halte ich auch für absolut okay und eigentlich auch total super. Mhm. Was mich halt stört, ist, dass sie aber die halt sie, wirklich, was mich wirklich stört, ist, dass sie die halt wirklich dick aufs Brot geschmiert wird. Ich finde, dass da manchmal Sachen drin sind, im Ultimate Cut mal wieder, wo ich sage, Leute, ihr müsst es mir nicht sagen, ich habe es verstanden, ich verstehe es seit einer halben Stunde, was ihr mir sagen wollt.
Ja, und ich sehe eben diese, ich muss immer zugeben, damals, als ich den Film gesehen habe und bis heute, muss ich sagen, dass ich das Verhalten, was die dann eben später, also vielleicht für die Zuhörer, die den Film nicht kennen, sie haben dann irgendwann das komplette Kaufhaus gereinigt von den Zombies und versuchen jetzt eben dort drin ein Leben aufzubauen, wo sie dann eben versuchen, ihre Zeit zu vertreiben, wo sie sich an den schönen Dingen, die es eben in dem Kaufhaus gibt, so ein bisschen ergötzen, edelstes Essen essen, Champagner trinken, teure Kleidung tragen. Sie pokern eben mit dem Geld aus der Bank und all solche Sachen. Ja, Konsumkritiker auf jeden Fall. Aber ist das nicht das, was dort jeder tun würde? Also erstmal, sie müssen essen. Sie müssen sich irgendwie ablenken, was sie dann eben durch Poker machen, durch irgendwelche, in Anführungsstrichen, Shopping-Trips und sowas. Und mir wird immer gesagt, oder wenn man über den Film liest, wird immer gesagt, da ist diese Kritik, da, was sollen die denn sonst machen? Sollen die da oben in ihrer kleinen Kammer hocken und sagen, ja, ich bleib jetzt hier, weil
die nachher Stelle soll glauben noch die Menschen... Konsumkritik sein? Habe ich auch nicht gecheckt. Da muss ich mir doch nochmal den Ultimate Cut angucken, oder du erklärst uns jetzt, wo schmiert das denn dick aufs Brot? In welchen Szenen? Durch was denn dann?
Danke, Schlogger.
Also zum Beispiel alleine, dass sie erklären, warum diese Zombies immer noch zum Einkaufszentrum kommen. Das ist so, weißt du, das ist zum Beispiel für mich eine ganz klare Kritik an Konsum. Dann auch, wie die sich in der Made im Speck beleben. Man kann ja auch die Frage stellen, sieht man eigentlich, dass die versuchen, noch andere Überlebende zu kontaktieren? Sieht man das?
Die haben kein Funkgerät.
Ne?
Ja.
Also, pass auf, ich sage nicht, dass der Film nur über diese Konsumkritik funktioniert, aber ich finde, sie ist schon da.
Ja, also das, was du meintest und ich ja auch sagte, dass sie eben, dass angedeutet wird, dass die Menschen als Zombies dahin laufen, weil es ihnen so ein warmes Gefühl gibt oder das eine warme Gefühl, das finde ich schon, ist schon eine Art Perversion. Aber dass die da Dinge essen und benutzen und dass der Film halt in einem Einkaufszentrum spielt, was ein total kluger Ort ist, um sich zu verschanzen, das sehe ich nicht als Konsumkritik. Kann man reinlesen, aber muss
natürlich das kann man. Ich meine, pass auf nochmal, es geht nicht darum, dass das da auf jeden Fall unterschrieben drin ist, auch wenn der Regisseur es so aus mehrfach angeprägt hat. Wenn ihr das anders seht, ist, wie gesagt, es ist ein Film. Für meine Verhältnisse ist das schon eine ganz klare Konsumkritik, alleine wie das zelebriert wird. Alleine, dass ja auch eine gewisse Art von Überheblichkeit sich dann so langsam einschleicht, das ist für mich auch zum Beispiel so eine Szene mit dem Geld, was ich gesagt habe, auch eine schöne Sache mit der Überheblichkeit ist zum Beispiel auch die Tortenschlachtszene, die natürlich schon irgendwie kurios ist und da nicht ganz reinpasst, aber sie symbolisiert ganz großartig, wie ich finde, wie überlegen sich die Typen halten und dann halt feststellen, ach scheiße, okay, das war's dann wohl doch mit der Überlegenheit.
Ja, aber sie können sich ja diesen lahmen Zombies auch überlegen fühlen.
Ja, bis es zu spät ist, ne?
Also ich sehe es ja so, dass eben Flyboy, Steven, als er dann eben diesen Satz sagt, das ist unser, wir müssen uns das zurückholen, da sehe ich diese Kritik, weil ganz klar, er dadurch Probleme verursacht.
Ja, sehe ich auch.
Weil er das behalten möchte, was ihm gehört.
So, ja, und da sehe ich wird diese, auch, da, genau, und da, was ihr vorhin schon erwähnt hattet, da wird ja auch, oder du meinst, glaube ich, das Geld ist ja nichts mehr wert. Aber dass man sich trotzdem daran so aufhängt und darüber ihre ganze Sicherheit und Leben opfert, das könnte ja auch stark unterstreichen und soll es wahrscheinlich auch, dass man sich an etwas Wertloses, dem man selbst arbiträr Wert zuschreibt, so wichtige Dinge bereit zu opfern ist.
Ja, aber ich sehe die eigentliche Kritik in dem Film eigentlich eher darin, dass wir als Gesellschaft nicht funktionieren, weil sind wir mal ehrlich, wenn sich Menschen zusammentun, und das wird ja auch häufig in dem Film gesagt, diese vier haben sich zusammengetan und was sie eben geschaffen haben, dieses Leben, was sie sich dort in dem Kaufhaus ermöglicht haben, das hat funktioniert, weil sie zusammengearbeitet haben. Und die eigentliche Kritik, die ich in diesem Film tatsächlich sehe, ist eben, wenn Menschen zusammenhalten würden, dann würde es nicht so enden, wie es dann am Ende des Tages endet. Aber du findest eben in allen Texten oder sowas immer nur diese Konsumkritik, wo ich mir eben im Nachhinein nicht sicher bin, du kannst sie da rein interpretieren. Du kannst natürlich sagen, oder jetzt im Nachhinein kannst du sagen, sie ist natürlich da. Aber war sie geplant? Also
ich glaube schon, dass die geplant war.
Ich halte George A. Romero für einen super, ja?
Ja, also ich glaube, was ich jetzt als Laie, der den Film vor 2 Tagen gesehen hat, das erste Mal, ich glaube schon, dass die geplant war. Ich könnte mir aber auch vorstellen, es klingt so kühne, als wäre das die Hauptaussage des Films. Und das, glaube ich, kann man hinterfragen. Ihr meintet, dass im Romero-Cut, dass es noch gesellschaftskritischer ist. Da könnt ihr ja gleich mal erklären, was dann damit gemeint ist. Aber von Anfang an sagt der Film ja in dieser Filmstudio-Sequenz, und das unterstreicht ja das, was du, Kühne, gerade gesagt hast, dass es eigentlich eine klare Lösung gibt, wie man mit den Zombies umgeht. Dass es aber Probleme und Diskrepanzen untereinander gibt. Und deswegen eskaliert das alles. Und deswegen würde ich so rein von meinem Zweitageswissen auch sagen, dass das Hauptproblem ist. Dass man eigentlich, wenn man gesondert sich zusammenschließen würde und sagen, okay, wir haben die Lösung, wir müssen den in den Kopf schießen, wir ziehen einfach immer zusammen, wir sichern alle, die gesund sind, und dann säubern immer ein paar Gruppen zusammen, die Welt von diesen Zombies, so wie es unsere Helden auch im Kaufhaus geschafft haben. Da waren ja 500 Zombies oder so in diesem Kaufhaus, dass sie dann zu viert dann gereinigt haben und es auch geschafft haben, weil sie zusammengehalten haben. Und deswegen würde ich die Aussage, wir kriegen es nicht in den Griff, weil wir nicht zusammenhalten, finde ich schon, dann würde ich eher als Hauptaussage lesen.
Ja, ja.
Und Stu schweigt. Er findet das nicht gut, was wir sagen.
Nein, eben. Ich sehe es halt ein bisschen anders, aber das ist ja okay. Für mich ist halt
die Konsumkritik, wir müssen zusammenhalten,
ganz
Stu,
deutlich.
Ja, okay. Also ich glaube, wir sind uns ja auch alle drei darüber einig, dass sie auch nicht wegzudiskutieren ist.
Ja.
Ich glaube aber eben, also mich interessiert das und das würde mich. Ich gucke mir eben manchmal so Dinge an und dann wird da in viele Filme was reininterpretiert, wo ich mir wirklich im Nachhinein denke, war das tatsächlich die Absicht?
Wobei, wie gesagt, ich kenne den Romero-Cut nicht. Da muss man sagen, es war die Absicht. Ich meine, Romero hat das ja mehr als offensichtlich kundgegeben, was seine Intention war.
Ja, im Nachhinein. Also es ist ja leicht, im Nachhinein zu sagen, ja, das war so, das natürlich, klar.
Ja, ich glaube schon, dass er schon eine Art Vision hatte. Also das möchte ich dem Mann jetzt nicht absprechen.
Nee, aber ich erinnere mich dabei zum Beispiel, ich meine, wenn ich das noch richtig erinnere, bei Night of the Living Dead hat er ja einen Schwarzen besetzt, was ja auch so ein bisschen die klassischen gesellschaftlichen Unterschiede dann wieder gespiegelt hat. Meines Wissens nach ist aber, glaube ich, der eigentliche Hauptdarsteller abgesprungen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er im eigentlichen Drehbuch überhaupt schwarz war.
Nee, ich glaube nicht. Das war ja auch, wie gesagt, das war ja ein großes Thema damals, weil ich glaube sogar...
Genau. Und jetzt wurde aber im Nachhinein reininterpretiert, dass das Ende, ich möchte jetzt hier Schlogger nicht spoilern, aber das Ende, was ja wirklich auch dann häufig so gesehen wird, aha, da sehen wir es ja. Und der Unterschied schwarz und weiß und sowas. Und ach, da hat Romero aber... Ich meine... Straft mich lügend oder schneid's raus, wenn ich da falsch liege.
Als ob ich das schneiden würde.
Ich glaube einfach, manchmal entwickelt sich eine Idee und eine Kritik, die vielleicht angedacht war, aber vielleicht in dieser Größe nicht zwangsläufig so herbeigedacht war. Und dann fällt's ja vielen im Nachhinein vollkommen einfach zu sagen, ja klar, war das so.
Ja, aber ich glaube schon, dass er bei Dawn of the Dead schon eine ganz klare Intention verfolgt hat. Ich glaube schon. Also das, was ich davon gelesen habe und von ihm gehört habe, meine Interviews und Berichten, glaube ich tatsächlich, ja, das mit der Figurenwahl im ersten Teil war ein Zufall. Und natürlich gibt es auch bei Dawn of the Dead garantiert sehr, sehr viele Zufälle. Aber ich, wie gesagt, ich bleib dabei. Ich glaube, das war wirklich so intendiert von ihm. Und das ist sehr klar und deutlich.
Okay. Sollen wir vielleicht mal über Dinge sprechen? Und da interessiert mich natürlich insbesondere Schloggers Meinung, aber auch deines, du, wie sich das jetzt im
gut,
Laufe
ist schon
der...
Gut.
Ich hab dich doch lieb, Kuschelbär.
Nicht vor den Kindern.
Okay, schneid das auch raus. Schlogger, hast du denn auch Dinge, die dir jetzt an dem Film nicht so gut gefallen? Oder wo du auch heute sagen würdest, okay, das ist so gar nicht mehr zeitgemäß, das funktioniert heute gar nicht mehr.
Also man muss ja auch immer sagen, dass man so einen Film mit der Klassikerbrille sieht. Also dir ist bewusst, das ist halt der erste. Da kannst du nicht sagen, ja okay, es ist ausgelutscht, weil kann man nicht, weil es war eben der erste. Und deswegen kriegt er immer von vornherein schon so einen Bonus und wird besser bewertet. Ich habe es ja schon angedeutet, was ich nicht so gut fand. Ich fand teilweise die Inszenierung nicht gut. Ich kam da visuell nicht so ganz hinterher. Dann natürlich, dass das, dass die so komisch blau sind und das Blut so krass rot ist, was dann ja einfach schade ist, dass man eben mit einer anderen Beleuchtung oder woran es auch immer lag, gerechnet hat und das eigentlich anders aussehen sollte. Das stelle ich mir auch unheimlich frustrierend vor als Maskenbildner. Das wirkt natürlich manchmal ein bisschen sehr billig, dieses Blau. Dann auch, dass die meisten Zombies keine Wunden haben und ganz normal aussehen. Aber das liegt ja an Budgetgründen. Ich mag die Rocker, also dass es die Rocker-Problematik gibt, finde ich gut. Die müssen ja irgendwie ein Problem haben in ihrem Paradies da. Aber wie sie dann auftreten, ist irgendwie seltsam. Mit diesen Kuchen. Und das bringt so eine Totalität rein, die total komisch ist. Was vielleicht aber okay ist, weil es danach ja so eskaliert. Also ich habe Kritikpunkte hauptsächlich mit der Inszenierung und mit den blauen Zombies und dass der Film ein bisschen dass der zu lang ist. Also die Szenen, die drin sind, sind auch alle cool, auch als sie auf diesem Feld sind. Ich fand es total cool, über dieses Feld zu fliegen mit dem Helikopter und zu sehen, wie die Zombies auf die Menschen zulaufen. Das hat mir alles gefallen, aber hätte man rausschneiden können, um es auf diese Kaufhaus-Thematik zu kondensieren, sozusagen. Man hätte mehr rausholen können aus der Thematik, die hier total toll angeschnitten wird. Wir haben Probleme, die umzubringen, weil es sind halt unsere Liebsten noch irgendwie. Das wird ja so ein bisschen angeschnitten. Es wird thematisiert am Anfang. Man sieht, dass er weint und eben, also dass die SWAT-Menschen Probleme haben. Und es werden ja auch von unseren Helden Leute infiziert. Aber dass das dann schlimm ist, das fand ich dann, also das wird nicht als richtig tragisch inszeniert. Aber das sind alles keine Punkte, die ich dem Film groß zu Lasten legen möchte oder kann, weil er als rundes Ding und vor allem als Klassiker, als Vorreiter trotzdem noch total gut funktioniert. Was heißt trotzdem noch total? Trotzdem gut ist Punkt.
Okay. Stu, was hat sich bei dir geändert?
Ja, eben durch diesen Ultimate Cut ist er halt einfach zu lang für meinen Geschmack. Er hat zu viel Filmmaterial drin. Es sind zu viele Szenen, die mir ein paar Sachen zu überdeutlich rausarbeiten. Sachen, die mir halt schon bewusst sind oder klar sind. Er hat halt einfach, also wie gesagt, ich sehe das wie Schlogger. Also es ist ein Filmklassiker und wenn man ihn wirklich versucht zu betrachten aus der damaligen Perspektive, ist es ein Brett. Heutzutage muss ich auch sagen, mir fehlt halt so ein bisschen, also der Anfang zum Beispiel, den finde ich immer noch super, weil dann so diese Bedrohung so aufgebaut wird, du bist im Stress sofort, weil du auch nicht genau weißt, wo bin ich jetzt gerade hier, warum reden die alle wild durcheinander, anscheinend staut sich da irgendwas auf, irgendeine negative Art von Energie, bis sie dann so freigelassen wird, das fand ich ganz, ganz toll, aber dann gibt's halt auch Momente, wo mir die Bedrohung dieser Zombies irgendwie zu, ja, ich muss ganz klar sagen, lächerlich erscheint, weil die da irgendwie hantieren und denen so komisch weggeschubst werden und das ist dann fast schon lustig, wenn die so wegfliegen. Und ich sage damit nicht, dass mir laufende Zombies lieber sind. Ganz im Gegenteil. Das Schöne nämlich bei langsamen Zombies ist, es gibt mir das Gefühl, dass ich trotz allem noch eine Überlebenschance hätte, wenn es soweit ist.
Ja, bei den rennenden Zombies hast du die einfach nicht.
Das genau, ist da ist mir klar, okay, nehme ich bin tot, was soll's. Also ich war also wirklich bei der Sichtung heute so hin und her gerissen. Auf der einen Seite sehe ich die vielen guten Ideen und viele davon funktionieren auch. Auf der anderen Seite wirkt das teilweise dann fast schon so ein bisschen tapsig umgesetzt. Also wirklich, wenn die da in diesem Mehrfamilienhaus sind, wo dann später auch diese Szene kommt in diesem Keller und sich diesen Zombies erwehren müssen, dachte ich mir so, ich finde das gerade weder bedrohlich noch in irgendeiner Art und Weise spannend noch auch irgendwie unterhaltsam. Ich finde es einfach nur ein bisschen tump.
Sehe ich den Punkt. Werf ihm dem Film aber nicht vor, weil er die Figur ja des Zombies etabliert hat.
Genau, das ist die Klassikerbrille. Eben,
was heißt Klassikerbrille? Ich versuche eben, mir selber auch einzureden, dass manche Dinge, die in dem Film passieren, dort erfunden worden sind. Mhm. Und dass sich dann ja eben vieles daraus entwickelt hat. Und natürlich kann ich das, ich darf mich immer dahinstellen und sagen, okay, das gefällt mir nicht, das ist mir zu langsam inszeniert. Aber dadurch, dass er ja nicht versucht hat, irgendetwas zu kopieren, sondern eben diese Figuren, ne, eben mit Dawn nochmal neu definiert hat, will ich ihm das nicht vorwerfen. Vielleicht hätten Zombies laut George A. Romero immer so sein sollen, immer dieses Tumpe, dieses leicht zu besiegende oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werf dem Film manche wirklich dummen Szenen vor, die mich, also seit ein paar Jahren verfolgt mich die Szene mit dem Blutdruckmessgerät. Und ich hasse sie, ich verabscheue diese Szene. Ich will, dass sie rausgeschnitten wird.
Warum?
Weil da sind überall Zombies und die haben mittlerweile zwei Rocker schon auseinandergenommen. Und dann fällt dem einen Rocker nichts Besseres ein, zu sagen, ich lass jetzt meinen Blutdruck messen. Nur um am Ende des Tages den Arm abgerissen zu bekommen. Der Effekt selber, ich finde den mega cool. Aber die laufen um den rum. Also diese Zombies stehen schon bei ihm und wollen ihn fressen und er sagt, nö, ich mach jetzt meinen Blutdruck. Das ist dumm, das ist nur für den Effekt gemacht. Ich fand diese Szene furchtbar, ich finde sie ganz, ganz scheiße.
Ja, okay. Ich hatte auch beim Ende das Gefühl, so ein bisschen, so als ob die, ob sie die Special Effect Crew so ein bisschen von der Leine gelassen haben. So, macht mal einfach. Und so wirkte das auch ein bisschen. So ein bisschen wie der Typ am, so, ich könnte jetzt überleben, aber da könnten wir keine Special Effects machen.
Ja, genau, genau. Genau, und ja, die Kuchenschlacht finde ich auch wirklich scheiße. Also das sind so eben so ein paar Dinge. Ich weiß eben nicht, wie es 1978 war. Vielleicht hat man dann auch das wirklich als Gag gesehen und gesagt so, ach ja, das ist ja jetzt, das ist ja schön, dass das Ganze nochmal aufgelockert wird, dass ich da eben noch was Lustiges zu sehen bekomme oder so. Vielleicht, um das auch schon mal so ein bisschen in eine Art Fazit reinzulenken, ich finde den Film fantastisch. Ich finde, seinen Klassikerstatus hat er vollkommen zurecht. Er hat das Genre definiert. Er hat das quasi, er ist das für mich vielleicht immer noch der beste Zombie-Film, den ich kenne. Er muss aber so ein ganz klein bisschen mit der Brille gesehen werden von damals. Weil ich habe auch Glück, dass mir der Anfang gefällt. Aber dieses Hin- und Herspringen von Nachrichtensendung zu Hochhaus, was erstmal nicht miteinander zusammenhängt, um in der eigentlichen Hauptkulisse erst nach einer halben Stunde oder so zu sein, das kann auch zu Irritation führen, finde ich. Und ich weiß eben nicht, ob man auch so ein bisschen so eine Affinität für frühere Filme haben muss. Ich weiß eben nicht, ob er zu 100% zeitlos ist. Ich würde ihn vielleicht zu 90% zeitlos betiteln, aber ich glaube, Minimum 10% muss man schon mit so einer nostalgischen Brille sehen. Schlogger, du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen. Wie sieht's mit dir aus? Zeitlos, ja oder nein?
Ich glaube, ja, zeitlos. Also es gibt Teile des Films, die muss man da nicht reinzählen, aber ein großer Teil des Films, vor allem auch, weil er eben der Klassiker-Vorreiter ist, würde ich schon sagen, dass der zeitlos ist und zeitlos bleiben wird.
Okay, Stu?
Ja, schon zeitlos, aber ich finde den Vorgänger zeitloser. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, weil Schwarz-Weiß-Filme allgemein so eine gewisse Zeitlosigkeit ausstrahlen. Ich finde, dass der Night of the Living Dead, obwohl der auch ganz klar mit seinen Limitierungen zu kämpfen hat, irgendwie dann doch für mich in Gänze irgendwie runder und ansprechender wirkt als Dawn of the Dead, aber auch Dawn of the Dead definitiv Klassiker.
Da kann ich auch reinwerfen, dass mein Mitgucker Dawn of the Dead auch nicht so gut findet wie die anderen Teile.
Ja, ich habe meine Probleme mit Day of the Dead tatsächlich. Wobei die Effekte da absolut fantastisch sind.
Wobei bei Day of the Dead war es auch immer so, der wirkte, also ich mochte den auch, und ich, aber der, da war es auch so irgendwie, ja, okay, ich habe verstanden, ihr mögt eure Spezialeffekte, gut, haut noch mal einen raus, okay, noch mal, also da gehen sie wirklich richtig steil.
Ja, aber was ich wirklich Dawn anmerken muss, ist, gut, ich habe wirklich in der letzten halben Stunde oder so, ich sag mal so von Minute 100 bis 115, da habe ich einen Leerlauf, als sie sich da dann eben in dem Kaufhaus eindecken, da habe ich vielleicht kleine Leerlaufsequenz, aber sonst passiert ja ständig was. Da ist ja ständig Anspannung, ich habe ständig Zombies, ich habe ständig irgendwelche Schauwerte. Und bei Day finde ich eben, es gibt den einen Effekt, dann muss ich erstmal eine Viertelstunde wieder nichts machen. Dann habe ich nochmal einen Effekt. Ja, aber jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe und jetzt können wir was anderes machen, um dann zum Schluss komplett zu eskalieren und vielleicht einen der besten Practical Effects der Filmgeschichte zu zeigen.
What?
Und einen der ekeligsten. Ja, ja, also der.
Boah, der ist,
also, ich nehme an, du meinst den einen Tod von diesem Arschlochsoldaten, ne? An der Tür.
Ja, ja, der. Alter.
Will ich wissen, was da passiert, generell, oder will ich es selber rausfinden?
Er wird auseinandergenommen.
Ich glaube, du wirst es nicht sehen. Wenn du den Film guckst, wirst du es wahrscheinlich nicht sehen.
Es gibt doch diesen schönen Begriff aus hier von James Dean und aus The Room. You're tearing me apart. Das passt ganz gut auf die Szene, finde ich.
Okay, ja.
Ja, also die Effekte sind wirklich in Day of the Dead. Ich glaube, viel besser geht's mit Practicals nicht.
Ich muss auch sagen, dass Day of the Dead auch für mich mehr wie ein Horrorfilm wirkt, auch weil er so diese Traumebene noch mit reinbringt, ne? Weil,
ja, und, also, und weil, um einiges negativer noch ist.
Ja, aber kurze Frage an Kollegin Schlogger. Hattest du das Gefühl, oder hattest du mal eine Szene, wo du dich erschrocken hast oder wo du gedacht hast, okay, jetzt wird die Anspannung deutlich erhöht, oder war das für dich mehr so immer so eine, in Anführungszeichen, Nulllinie?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe mich nie erschrocken und angespannt. Ich glaube, am anspannendsten ist es ja schon am Anfang, die Anfangssequenz in dem Haus. Ja. Da geht es ja auch voll zur Sacke. Es ist alles kondensiert, es passiert ganz viel. Du checkst auch gar nicht, was passiert hier eigentlich. Es ging ja erst gegen die Gangster und dann tauchen plötzlich Zombies auf. Und da war es schon am actionreichsten und angespannt. Und der Rest des Films ist eigentlich eher so Anspannung durch, wie lösen sie es denn jetzt in dem Kaufhaus? Ja, okay, sie werden da auch eingesperrt in den Läden und dann kommen ganz viele Zombies. Aber eine kurze Antwort, nee, ich war nicht angespannt. Ähnlich wie bei, wir hatten ja jetzt bei Schocker mit Schlogger jetzt John Carpenters Vampires, da war ich ja auch nie angespannt. Also es ist, das will nicht heißen, dass es kein Horrorfilm ist oder dass es kein gruseliger oder erschreckender Film ist, aber es ist nie so, dass es irgendwie unendlich spannend ist, oder? Also für das Publikum damals auf jeden Fall. Da sind wir einfach anders mit unseren Sehgewohnheiten. Und das finde ich auch nicht schlimm. Der Film hat trotzdem eine Atmosphäre. Aber kurze Antwort, nein, ich habe mich nie erschrocken.
Aber hattest du denn damit gerechnet, dass einmal Roger und Steve sterben? Weil ich wurde damals leider Gottes gespoilert. Es gab so Actionfiguren aus Dawn of the Dead.
Was?
Und da habe ich den Flyboy-Zombie schon gesehen, bevor ich den Film kannte. Das heißt, ich wusste, dass er stirbt. Also den konntest du als Spielfigur kaufen, wo dann auch eben die Pistole dann noch an seinem Finger da rumeiert und sowas. Ich habe aber fairerweise, und vielleicht auch, weil ich ihn zu einer Zeit gesehen habe, wo ich noch nicht so viele Filme gesehen habe und mich auch mit dem Werk von Romero gar nicht auskannte, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass eben zwei der vier Hauptprotagonisten sterben. Hatten die eine Plot-Armor eigentlich für dich und warst du überrascht, dass sie starben? Oder war dir das in irgendeiner Art und Weise klar, dass es passieren könnte?
Ja, das liegt auch wieder ein bisschen dran. Das gleiche wie die Frage mit der Frauenrolle. Also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, was ist man gewohnt, was war damals so gang und gäbe. Und den Regisseur, ich kenne natürlich auch seine Övre nicht und wie er so Geschichten erzählt. Aber da war ich für alles offen. Es hätte sein können, dass die alle überleben. Aber eigentlich bei Zombie-Geschichten, es hätte mich auch nicht überrascht, wenn alle sterben. Also ich habe auch gehört, dass, du siehst ja am Ende, ist ja eine kurze Szene, wo Peter, ist es der Schwarze?
Ja.
Der sich ja auch umbringen möchte eigentlich und sich dann im letzten Moment noch umentscheidet. Und ich hätte es als Zuschauer auch akzeptiert, dass die alle nicht damit klarkommen, was sie eben getan haben oder was sie sehen mussten oder dass sie in dieser Welt einfach nicht leben können. Und es wäre für mich auch okay gewesen und es unterstreicht diese Aussage, auch wenn da eine schwangere Frau eben den Freitod wählt, was sie nicht tut.
War auch geplant im Übrigen.
Genau, ich habe gehört, das Ende, das kannst du dann ja aus validierterer Quelle erzählen, war auch düsterer gedacht. Da gibt's ja auch, es gab ja auch einen Prop ihr, oder?
Genau, also es war ja so, dass eigentlich geplant worden war, dass Peter nicht, also er überlegt ja den Freitod zu wählen, als die Zombies dann, oder Flyboy sie ja dann zu dem Versteck von denen geführt hat, als Zombie. Und eigentlich sollte Peter dort gefangen sein, der dort dann eben nicht mehr entfliehen kann und von den Zombies geschnappt wird. Und daraufhin entscheidet sich Fran, die schon im Helikopter sitzt, in den Rotor zu springen mit dem Kopf. Und die wollten aber dann kein so deprimierendes Ende machen, sondern eher so ein bisschen hoffnungsvoll nach vorne blicken. Weil das, glaube ich, für die damaligen Sehgewohnheiten wäre es nicht so schön gewesen, wenn ich so ein Ende dann eben mitbringe.
Ja, das verstehe ich. Aber aus heutiger Sicht finde ich es für einen Horrorfilm immer ganz gut, in Anführungszeichen, wenn er eben so ein hoffnungsloses Ende hat, weil man dann mit so einem schlimmen Gefühl rausgeht und eben die Bedrohung wirklich, man merkt wirklich diese Hoffnungslosigkeit. Das finde ich dann.
Aber dann kannst du keine Fortsetzung drehen.
Also ich muss ja sagen, ich finde das normale Ende, also das mit dem Helikopter, dass sie halt immer mit dem Helikopter wegfliegen, ich finde das schon ziemlich hoffnungslos, weil sie haben ja quasi jetzt ihren sicheren Hafen verlassen müssen und wir wissen ja auch, dass sie wenig Sprit haben und wir wissen ja auch, dass es sehr vermutlich draußen nicht viel besser aussieht. Also ich finde das Ende nicht so hoffnungsvoll. Also es ist natürlich hoffnungsvoller als komm, ich springe mit dem Kopf voran in den Helikopterrotor, das ist ganz klar. Aber ich saß da heute nicht da oder bei den Sichtungen, die ich den Film jetzt gesehen habe, dachte mir, ja Mensch, ich bin gespannt, welche spannenden Abenteuer sie beim nächsten Mal erwarten. Für mich war es wirklich so, okay, die sind gefickt.
Ja, und auch was du vorhin meintest, wir sind ja gar nicht drauf eingegangen, dass als wir erfahren, dass sie schwanger ist, dachte ich instinktiv, okay, wie kann ich das Kind loswerden? Das wäre mein erster, als ich das wenn ich erfahren würde, ich bin schwanger in dieser Welt, wäre mein erster Gedanke gewesen, jetzt möchte ich jetzt kein Kind kriegen, beziehungsweise Kind kriegen, okay, aber ich will nicht mit einem Säugling durch diese Welt laufen müssen. Also bis so ein Kind 6, 7, 8 ist, ist es ja nur eine Liability. Und deswegen, als der SWAT-Mensch dann sagt, wollt ihr das Kind eigentlich loswerden? Ich kenne da Methoden, hätte ich an der Stelle gedacht, ja gut, was ist denn die Methode? Also außer sie die Treppe runterzuschubsen oder ihr in den Bauch zu schießen, vielleicht wäre das ja wirklich eine valide Option gewesen. Also das wäre meine Reaktion darauf gewesen. Und dass sie das Kind dann bekommt, weil man sieht ja, das ist ein Zeitsprung, dass ihr Bauch dann auch dick ist. Das ist schon auch okay für mich, weil es eben zeigt, diese Hoffnungslosigkeit, vielleicht brauchen sie das Baby, um noch irgendwas zu haben, was irgendwas Positives ist in dieser Situation. Auch wenn es total schwachsinnig ist, siehe auch A Quiet Place, ein Baby zu bekommen in solchen Welten, Situationen.
Ja, also ich finde auch, dass eben das Ende, so wie es dargestellt ist, hoffnungsvoll insofern aussieht, weil du eben dadurch, dass Peter ja da steht und eigentlich den Freitod wählen möchte, für ihn ist es ja, also das ist ja das Ultimative, was du dann da irgendwie machen kannst. Noch schlimmer und geht's ja dann gar nicht. Und dadurch, dass er sich ja schon dafür entscheidet zu sagen, nein, ich bin bereit, noch weiter zu leben. Und vielleicht liegt's aber auch dann an der deutschen Synchro. Ja, komm, wir versuchen's auf jeden Fall und wir haben zwar nur noch einen halben Sprit, aber wir fliegen jetzt los und eben mit der schwangeren Fran noch. Finde ich auch, dass das eben, es ist kein schönes Ende. Und wenn man das zu Ende denkt, dann ist es natürlich komplett scheiße. So, wie Schlager sagt, du willst kein Kind in dieser Welt haben. Du hast nur Probleme und ob du überhaupt irgendwo einen Platz findest, wo du dich einnisten kannst, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber mir macht dieses Ende doch schon den Anschein, als ob es eher positiv gemeint ist.
So würde ich es auch lesen, aber ich sehe es auch genauso wie Stu. Wenn man es weiterdenkt, ist es
genau.
Sehr hoffentlich, genau, oder wie ihr beide auch denkt. Aber dieses Argument könntest du bei ganz vielen Filmenden nehmen. So, wenn jetzt von einer krassen Horrorfilm, unsere Helden haben sich gerade gerettet und fahren dann irgendwie weg und du denkst, zum Beispiel bei Hills Have Eyes, aber nee, das ist kein gutes Beispiel, weil das soll ja auch hoffnungslos sein, dass du, wenn du es weiterdenkst und überlegst, ja okay, ihr seid zwar jetzt gerettet und habt überlebt, aber wo wollt ihr denn hin jetzt? Also das kann ja nicht gut enden. Also das Argument kann man bei ganz vielen Filmen ja dann anwenden.
Mein Tipp, wenn ihr das Ende mit dem Helikopter wirklich positiv wahrnehmen wollt, legt einfach die Titelmelodie von Captain Baloo und seiner tollkühnen Crew drunter, dann wirkt das wesentlich positiver.
Auch spannend.
Ja.
Vielleicht im Ultimate Cut dann.
Ja.
Ah, nee. Also die europäische Argento-Fassung, ja, und gerne auch mal den Argento-Cut, den Romero-Cut, den muss ich mir irgendwie nochmal zulegen.
Hier noch aber eine kleine ja.
Nee, was?
Eine kleine Schleife jetzt. Ist es richtig, dass Zack Snyder, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, dann ein Remake von Dawn of the Dead gemacht hat?
Nicht nur das Drehbuch kommt von James Gunn sogar. Dem Guardians of the Galaxy James Gunn.
Ja, also ein guter eigentlich. Und Zack Snyder macht ja auch gute Sachen hin und wieder. Ja.
Und wenn ich dir jetzt sage, dass das Remake davon wirklich toll ist.
Also die Zack Snyder-Version ist ein guter Film auch. Den soll ich mir auch angucken. Ja,
also ich mag ihn.
Okay.
Ich mag den auch. Die sind halt sehr grundverschieden. Alleine, da ich bei Snyder halt die Zombies wirklich rennen und immer voll auf Agro und Adrenalin sind, wie man es halt von Zack Snyder gewohnt ist. Das Schöne ist, dass es ein Zack Snyder-Film ist. Da gibt es, glaube ich, gefühlt nur 2 Fassungen von. Also top. Es gibt kein Directors R-Rated, Unrated Ultimate Cut davon. Ich würde aber, und ich kenne ja meine Schloggy schon ein bisschen nach ein paar Folgen Schocker mit Schlogger. Ich glaube tatsächlich, dass du mit dem Remake mehr Probleme haben wirst als mit dem Original, weil das Remake brutaler ist. Es gibt ein paar, gerade am Anfang, ich weiß ja, wie du es mit Gewalt gegen Kindern hast, gibt es also direkt zur Kühne sollte.
Ui, also, ja, aber wir sehen ja auch, wie hart ich, wie locker ich geblieben bin bei der Gewalt gegen Kinder hier im Original Dawn of the Dead. Da war ich ja so, haha, diese Kinder, die Trottel, ja, schieß doch noch 100-mal auf die.
Ich würde einfach mal behaupten, ich glaube, das Remake ist für Zombie oder für Leute, die gerne Zombie-Filme schauen, insofern interessant, weil er diverse Dinge zeigt, die du vorher noch nicht gesehen hast. Er hat eben nach 28 Days Later, wo jetzt eben die Frage ist, sind Zombies infiziert,
ja,
blablabla,
sind Zombies,
kein Bock auf die Diskussion.
Dankeschön, ich auch nicht.
hat er eben auch rennende Zombies und ist dann im Endeffekt der zweite Film, wo eben diese Gefahr auf die Schnelle geht.
Ja, er muss ja dann schnelle Zombies zeigen, sonst könnte er keine Slow-Mo-Szenen reinbauen, weil Slow-Mo von normalen Zombies...
Ich glaube, der hat keine Slow-Mo-Effekte.
Ach so, okay.
Dann hat der, du musst dann hat der fantastische wissen, Massensequenzen.
Ja. Ja, und du musst wissen, liebe Stocker, das will ich auch anmerken, das ist auch der erste Spielfilm von Zack Snyder. Das heißt, da hat er doch nicht freie Hand gehabt. Und man merkt, es tat dem Film gut.
Ja.
Ja, okay. Ah ja.
Du, aber dann, du hast eben Massensequenzen, die du meines Wissens nach in Zombie-Streifen auch noch nicht in dieser Art und Weise gesehen hast, dass du wirklich so viele tausende Untote dort rumrennen hast. Weil du eben jetzt auch digitale Effekte benutzen konntest. Und man muss ja auch dazu sagen, das Zombie-Genre war ja relativ ausgelutscht, bis das Remake wieder kam. Ja. Und du hast eben Zombie-Kinder, du hast Gewalt gegen Zombie-Kinder und du hast ein Zombie-Säugling.
Ja.
Und das sind eben alles, oder das sind eben viele Dinge dabei, die du als Zombie-Fan in dieser Art und Weise, straf mich lügenst du, aber ich würde sagen, das hat man bis 2004 in der Art noch nicht gesehen. Und alleine deswegen fand ich diesen Film damals ziemlich interessant.
Ja, ja, also das, was du aufgezählt hast, das findest du ja auch bei 28 Days Later. Da gibt's ja auch Gewalt gegen Zombie-Kinder. Das ist es auch. Man muss halt eins klar sagen, auch das Remake macht die obligatorische Nummer von wegen, das wahre Monster ist nicht der Zombie. Das wahre Monster ist der Mensch. Das gehört ja auch irgendwie zu diesem Subgenre dazu. Das wird also auch dem Remake durchexerziert. Aber, und das, da bin ich wirklich komplett überzeugt von, das Opening, so die ersten 10 Minuten bis zum Ende des Vorspanns, ist halt geil. Sorry, aber das Opening vom Remake ist so stark, wirklich. Aber ich sag ganz ehrlich, also ich würde mich natürlich freuen, wenn Schlogger den eines Tages sieht, vielleicht auch bei Schocker mit Schlogger, aber ich prophezeie, dass liebe Schlogger, mit dem Remake wesentlich mehr Probleme haben wirst als mit dem Original.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, aber ist ja okay, dann gucke ich halt weg.
Wobei, um das Thema Remake auch abzuschließen, ja, ich mag das Remake, ich finde das Original aber besser.
Sind so unterschiedlich, finde ich halt. Also das ist halt unfair, weil wenn du halt aus einer jetzigen Perspektive drauf guckst, kann ich jeden verstehen, der sagt, ich favorisiere mehr das Remake. Es ist halt echt gemein so ein bisschen. Aber ich finde, genau wie The Hills Have Eyes, das kennt ja Schlogger, zumindest das Remake, das ist Dawn of the Dead Remake, gehört auch zu der Kategorie gelungenes Remake.
Ja, okay. Ja, definitiv.
Ja, definitiv. Okay, wahrscheinlich würde ich das genauso sehen wie ihr, wenn ich das Remake dann auch gesehen hätte. Dass es ein guter Film ist, dass ich 20% weggeguckt habe und dass man beide nicht direkt vergleichen kann, weil es eben andere Handwerklichkeiten dahinter liegen. Aber ich würde auch, die Zeitlosigkeit des Originals kann man ja dem Remake wahrscheinlich dann nicht zusprechen.
Nein, auf gar keinen Fall. Habt ihr noch was zu Dawn of the Dead? Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Ich glaube nicht.
Nee.
Also, dass ich es cool fand, den gesehen zu haben. Das hat mir Spaß gemacht.
das freut mich. Also, ich habe auch diverse Gespräche gehabt, wo die Gesprächspartner eventuell nicht die gleiche Meinung über den Film hatten. Aber gerade bei diesem Film freut es mich natürlich, weil ich den im Vorfeld immer so ein bisschen als schwierig ansehe. Und dann noch mit dir eine Person gefunden zu haben, die zwar dem Horrorfilm offen gegenübersteht, aber auch gar nicht so in dieser riesigen Horror-Bubble vertreten ist, das macht die ganze Sache noch spannender. Und da freut es mich natürlich dann zu sehen, dass für mich der beste Zombie-Film, der gedreht worden ist, dann auch noch so gut bei Leuten ankommt, die ihn vorher nicht gesehen haben. Deswegen mag ich dieses Format auch so gerne.
Kurze Frage. Ich bin jetzt ein bisschen auch im Schocker mit Schlogger-Modus. Normalerweise ist es bei mir dann so, dass ich jetzt wechseln muss zum Thema, welcher Film wird als nächstes Mal besprochen. Ich möchte jetzt hier nicht gleich schon das Datum setzen für die nächste Movie Virgins-Folge, wo Kollegin Schlogger und vielleicht auch ich dabei bin. Aber ich würde ganz, ganz interessant finden, wenn wir uns irgendwann, jetzt ohne ein spezifisches Datum zu benennen, irgendwann in ferner Zukunft, lass es 6 Monate sein, lass es ein Jahr sein, hier nochmal wieder treffen, um dann vielleicht das Remake zu besprechen.
Finde ich spannend.
Ja, finde ich auch spannend.
Also, vermutlich habe ich dann Schlogger schon so weit konditioniert, dass selbst das Remake für sie dann total so, was ist das denn für eine Scheiße? Kaum Blut, nur Geschreie, gib mir ein bisschen mehr. Ja, ja.
Man hat gar nicht gesehen, wie das Baby explodiert und auseinandergerissen wird.
Doch, das siehst du, keine Panik.
Das siehst du. Keine Panik, oh, das drin.
Ja, dann treffen wir uns in 10 Jahren und besprechen diesen Film dann.
Du weißt, was besonders Spaß macht? Immer Schlogger irgendwelche Szenen erzählt von irgendwelchen Horrorfilmen, die es gar nicht gibt. Das macht am meisten Spaß.
Ich habe aber auch eine Bitte an euch.
Ja.
Und ich weiß, es ist mittlerweile zu einem Running Gag verkommen, aber wenn irgendwann mal bei Schocker mit Schlogger der weiße Hai besprochen wird, ich will dabei sein.
Oh, okay.
Das kriegen wir hin. Ich glaube sogar, Yoshi hat ihn noch nie gesehen, ne?
Ich habe den noch nie gesehen, richtig. Und ich will den unbedingt sehen, weil das ist ja auch ein krasser Klassiker. Psycho, so wie Psycho und eben Dawn of the Dead. Psycho habe ich leider schon gesehen, aber der weiße Hai kenne ich noch nicht. Ich will den sehen.
Also ich sag mal so viel, ich weiß nicht, wann dieser Podcast online geht, weil wir haben schon den Film für August-Ausgabe von Schocker mit Schlogger, wir erscheinen ja nur einmal im Monat. Und im September wird es auf jeden Fall ein Friday the 13th Film, weil wir veröffentlichen immer am 13. eines Monats und da passt es halt eben, weil es dann Freitag. Anyway, aber ich weiß jetzt schon, dass im Oktober wir auf jeden Fall einen Klassiker nehmen werden. Und da welchen wir nehmen, bestimmt ja immer die Community, weil dann Schlogger immer bei sich abstimmen lässt, welcher Film es wird. Aber vielleicht wird es ja dann der weiße Hai.
Wenn er mal drankommen sollte, vergesst mich einfach nicht.
Du, das ist relativ einfach. Sobald hier irgendwas mit der weiße Hai auftaucht, stehst du eh auf der Matte. Ich kenne dich doch. Das ist so ein bisschen wie, als weißt du, wenn ich bei mir zu Hause die Jaws Blu-ray in den Player lege, das ist ungefähr so, als würde ich den Candyman rufen.
Ne? Dann steht, ja,
dann steh ich hinter dir. Und hauche dir sanft in den Nacken.
Genau.
Okay. Cool. Ja, dann, ich will auch gar nicht fragen, warum du da wie der Candyman gerufen werden kannst. Das werden wir dann in naher Zukunft besprechen.
Das werden wir dann besprechen, wenn es soweit ist.
Cool.
Ja.
Ich bedanke mich bei euch beiden. Mir bleibt tatsächlich nur den Zuhörern nahezulegen. Hört euch gerne Schocker mit Schlogger an. Schönes Format. Es macht immer wieder Spaß. Und auch die Einspieler, die Schlogger dann hin und wieder mal bei Aufnahmen ihrer Filmsichtung mit einspielen lässt, machen richtig Bock, kann ich sagen. Also ist immer mein kleines Highlight. Hört gerne zu, lasst uns auch gerne ein Like da und wie unser Chef immer sagt, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde. Ich bedanke mich fürs Zuhören und mir bleibt nur zu sagen, danke an die Gäste und meinen Gästen gebührt das letzte Wort. Erst du und die letzten Worte hat dann Schlogger. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für den lieben Kühne, dass er uns eingeladen hat. Ich möchte hier nochmal kurz die Lanze brechen für meine werte Kollegin Schlogger. Eigentlich heißt sie Johanna Baumann. Eigentlich ist sie auch Grafikerin und Illustratorin und sie schreibt auch Bücher bevorzugt zum Thema Kommunikation und unter anderem auch zum Thema Kommunikation mit Kindern. Diese Bücher findet ihr im sogenannten Internet. Geht da mal auf www.schlogger oder www.schloggershop.de. Da findet ihr alles, was die gute Frau so geschrieben hat. Da gibt's auch ganz tolle Sachen wie Kalender und sonstiges Equipment. Da werdet ihr definitiv fündig. Guckt da mal unbedingt rein. Außerdem natürlich auch auf Social Media ist die Frau aktiv. Unter The, also englischer Artikel, Schlogger und bei Facebook, bei X, ehemals Twitter und Instagram und ich glaube auch auf TikTok, da hat sie es ja leider vermieden, sich Schlickschock zu nennen. Ich bin immer noch der Meinung, das ist ein großer Fehler, aber auf mich hört die Frau nicht. Ich hoffe, ich habe diese Werbewand jetzt einigermaßen akkurat wiedergegeben. Ich konnte das früher wirklich besser. Ich habe es ein bisschen verlernt, ich gebe es zu, aber ich dachte mir, diese Herausforderung, der stelle ich mich jetzt nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage tschüss, Schlogger, dir gibt das letzte Wort.
Danke für diesen Werbeblock und falls ihr diese göttliche Stimme, die ihr da gerade gehört habt, noch weiterhören möchtet, beim Telestammtisch gibt es 130.000 Podcasts, in der ihr Stus wohlklingende Honigstimme verfolgen könnt. Ihr könnt aber auch seine wohlklingende Schreibstimme lesen und sie euch dann selbst im Kopf nachbauen, zum Beispiel bei Letterboxd. Da könnt ihr dem Mann folgen, der vielleicht alleine dieses Jahr schon 700 Filme gesehen hat, unter seinem Handle Stu4U, also Stu4 englisches Du, ihr wisst, was ich meine. Da gibt es immer sehr viele Einsichten zu sehr vielen aktuellen und alten Filmen, denn dieser Mann hat einfach alles gesehen und das ist jetzt auch der Werbeblock für Stu. Danke, dass ich hier Gast sein durfte und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es dann ums Remake geht oder wenn ihr bei Schocker mit Schlogger dabei seid, hört ihr auch mich und Stu. Und wer weiß, wo wir uns noch so hören. Vielleicht beim Aldi, wer weiß. Wir bleiben einfach in Kontakt, du, Zuhörer und ich. Und jetzt höre ich auf, bevor ich hier irgendwelchen Quatsch verzapfe. Bis denn, tschö.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of.
Kühne.